Herzlich willkommen, liebe Freunde, beim Coffee and Chaindrinks Podcast. Heute ein Kaffeekränzchen in trauter Viererrunde. Bei mir sind der Reini. Hi, Reini.
Hallo, hallo an alle.
Der Mr. Wade aka Thomas.
Schönen guten Abend.
Und der Schildi. Hi, Schildi.
Hallöchen.
Ja, und ich bin der T-Racer. Und heute wollen wir uns ganz locker über die Erlebnisse der letzten Wochen unterhalten. Es ist ein bisschen was passiert. Nicht nur bei uns, sondern auch draußen in der Welt. Radsport-Saison hat angefangen und wir verfolgen das ein oder andere Event mit großem Interesse und haben auch schon selber das eine oder andere kleine Wettkämpfchen absolviert. Ja, und fangen wir doch am besten gleich mal an. Ziemlich großes Event war das, glaube ich. Ich habe es nur von außen betrachtet, aber Reini, du warst da in Aachen, das Three Rides Festival. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
Ja, genau. Three Rides Festival, das war hauptsächlich ein Gravel Festival oder ist ein Gravel Festival und ist ein offizielles Rennen, um sich für die UCI-Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Das hat Ralf ja letztes Jahr geschafft. Ich nicht, bin in Aachen auch gescheitert. Und ja, es ist ein Riesenevent. Also da waren, ich weiß nicht, wie viele Starter. Ich glaube, 2000 Starter bei diesem Gravel-Event. Und die haben das diesmal noch erweitert auf ein Rennrad-Event. Man konnte sich auch qualifizieren für Long Enduro, Endurance Race, keine Ahnung, was das war. Also für ein Rennrad-Weltmeisterschaften. Das war morgens und wir sind also um 7 oder um 8 sind die gestartet und wir haben mittags um 12. Um 12 ging es los. Ja, 126 Kilometer waren es, 3 Runden. Wer letztes Jahr da war, weiß, dass es ähnliche Distanz war, aber eine Runde hatte 19 Kilometer, diesmal waren eine Runde mit 42 Kilometer und die mussten wir dann dreimal fahren. Also Ralf, die Älteren ab, ich glaube 60, mussten nur zwei Runden fahren. Die hatten dann, 84 Kilometer. Ja, war organisatorisch, war es nicht immer einfach, sage ich mal. Fing am Start schon an, wo ein bisschen Chaos war, wo nicht jeder wusste, in welchem Startblock er war, weil einfach keine Leute da waren, die hätte man fragen können. Es waren viele Frauen, die nicht wussten, in welchem Startblock sie mussten. Das war wirklich ein bisschen Chaos. Die Strecke selber war aber meiner Meinung nach gut. Also ich fand sie vom Offroad und Straßenanteil und Schotteranteil und Wiesenanteil gut. Sau schnell.
Höhenmeter?
Ja, was? Bitte? Die Runde hatte circa 500 Höhenmeter. Es ging am Start eigentlich direkt hoch in den Stadtwald von Aachen. Und da ging es so zickzack durch. Das war auch ein bisschen tricky. Gerade in der ersten Runde waren wir echt viele und musste man schon aufpassen, dass man dem anderen nicht ins Rad gefahren ist. Aber es ging. Ich hätte es mir noch schlimmer vorgestellt. Ich konnte mir leider die Strecke nicht angucken, aber Marc und Ralf hat sich die Strecke angeguckt und sagte, das könnte tricky werden. Es war auch ein bisschen tricky, aber bei mir ist nichts passiert. Ich kann ja jetzt nur von meinem Rennen ein bisschen was erzählen. Ich bin knapp gescheitert, kann ich schon mal vorneweg sagen. Um 3 Minuten und 20 Sekunden, glaube ich. Ich bin 4 Stunden 23 gefahren für die 126 Kilometer. Bin mit der Zeit völlig fein, völlig zufrieden. Also wirklich, ich war echt gut dabei. Woran es bei mir gescheitert war, war eigentlich schon der Start. Also ihr kennt ja alle wahrscheinlich ein Zwift-Rennen. Und da ist es ja auch so, wenn man den Start verpennt, ist man ja eigentlich raus. Und so ähnlich kam ich mir da auch vor. Das ging am Start so schnell los. Das war Wahnsinn und da konnte ich einfach nicht mithalten. Man muss allerdings dazu sagen, da sind natürlich auch alle Aachen, Dreiländereck, Belgier, Holländer, Deutsche. Die Besetzung war da, ich glaube, nicht schlecht. Das nur nochmal nebenbei. Ansonsten war der Start unwahrscheinlich schnell. Die erste Gruppe war einfach weg. Ich war dann in der zweiten Gruppe und bin da eigentlich auch wirklich an meinen Grenzen gefahren. Also mehr ging dann auch nicht. Von daher war ich auch nicht zufrieden. Als ich im Ziel war ich nicht unzufrieden. Als ich im Ziel war ich fein, war alles gut. Hab dann halt nur erfahren, dass 3 Minuten fehlte. Ja, hab mich kurz geärgert, klar. Aber ich bin wirklich mit dem Ding da absolut zufrieden gewesen.
Also da war keine Zeitvorgabe, wie man, dass man sich qualifiziert, sondern man musste, glaube ich, irgendwie zu den schnellsten 25% oder wie
genau.
Auch immer gehören. Also im vorderen Viertel. Und die 3 Minuten hast du dann wahrscheinlich selber errechnet, nehme ich jetzt an, anhand der Platzierung, oder?
Ja, das konntest du genau sehen. Da steht halt bei denen, die sich qualifiziert haben, steht ein Q für für die Qualifikation. Und die es nicht haben. Und dann konntest du die Plätze, sie kannst halt sehen, ne? Und mir fehlten zu dem letzten, der sich qualifiziert hatte, 3:20 oder 3:30, ich weiß es nicht mehr genau. Es geht halt in Altersklassen, nach Altersklassen, immer in 5er-Schritten, also 5-Jahre-Schritten. Ne? Also ich war dann halt praktisch von 50 bis 55 und da waren halt 25% besser. Es waren nicht viele Deutsche vor mir, aber halt ist egal. Also Belgier und Holländer waren sau viele da am Start und ja, die waren schnell. Was mir gefehlt hat, waren auch diese Rennrad-Skills. Ne? Also das ist halt mehr ein Rennradrennen. Fand ich, also man muss Gruppen fahren können, am Start halt schnell sein und auch in den Gruppen halt nah zusammenfahren. Das sind alles Sachen, die habe ich noch nie gemacht. Also das ist mein zweites Gravel-Rennen, also in dieser Art. Und da muss man einfach lernen. Also man muss einfach wirklich näher im Windschatten fahren, sich trauen, da näher ranzufahren. Und ich werde nächstes Jahr mehr Swift-Rennen fahren auf Zwift-Rennen trainieren im Winter, um dann am Start mal dabei zu bleiben. Und dann sieht das, glaube ich, auch ganz gut aus.
Ich höre ja ganz gerne alle möglichen Podcasts quer durch die Bank weg, alles, was mit Radsport oder Sport im Allgemeinen zu tun hat. Und es gibt ja auch etliche Podcasts, die das Thema Gravel behandeln. Und der ein oder andere Profi fährt ja dann auch damit oder hat auch den eigenen Podcast. Und es wird sich immer bei Gravel über die Reifen und die Reifenbreite unterhalten und ausgetauscht im Vorfeld und im Nachgang, auf welche Strecke man welche Reifenbreite fährt. Zum Beispiel am Wörthersee war ein großes Gravelrennen, ich glaube auch UCI dotiert, und da hat einer mit dem Rennrad gewonnen.
Genau.
Weil da halt viel Asphalt war. Deswegen muss ich dir jetzt die Frage natürlich auch stellen, Reini, mit was für Material warst du am Start? Und eventuell können wir da fürs nächste Mal Potenzial noch entwickeln oder finden.
Also fangen wir mal mit der Reifenbreite an. Ich habe 40 mm gefahren. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile mehr oder weniger Standard für die meisten. Also im Wörthersee habe ich auch gehört, da haben wir alle 35 oder sogar 32 mm Rennradreifen oder eine leichte Gravelreifen gefahren. Ich habe mich für 40 mm Maxxis Reaver entschieden. Also es ist ja wenig Profil. Es war trocken, die Strecke, es gab 1-2 nasse Stellen, man hätte vielleicht auch noch mit weniger Profil fahren können, aber schmaler hätte ich nicht fahren wollen, weil das waren wirklich ein paar Wiesen und Schotterwege mit wo ganz schön Schläge drin waren. Ich hatte nachher ein bisschen leichte Blasen an den Händen, also, ja, gut, ich habe vielleicht mit Luftdruck hatte ich ein bisschen übertrieben, habe ich im Nachhinein mir überlegt, hätte ich ein bisschen weniger machen sollen.
Wie viel fährst du da?
Ja, ich hatte 2,8 vorne und hinten. Und ich habe so im Nachhinein, die meisten hatten so, ich glaube, 2,2 bis 2,5 hatten viele, habe ich so gehört. Also war ich ein bisschen, ich wollte keinen Platten riskieren und habe gedacht, viel Teer, nimm mal ein bisschen mehr. Da hätte ich ein bisschen weniger nehmen müssen, aber daran hat es nicht gelegen. Und die Strecke, also meiner Meinung nach war es eine Gravel-Strecke. Endurance Rennrad mit 35 Millimeter Reifen wäre auch gegangen. So würde ich jetzt sagen. Aber schmaler würde ich nicht nehmen. Also das hätte schon wehgetan. Aber 40 Millimeter fand ich jetzt gut und ja, ich habe so ein Cannondale Gravelrad, beziehungsweise das SE ist so ein Gravel Crossrad, würde man heute sagen.
Von Cannondale.
Also heute würde man
Cannondale,
sagen,
ich,
heute,
ne? Oder?
Bitte? Ein Cannondale SE, ne? Super Six. X heißt das. Ist eigentlich ein Crossrad, aber heute würde man es als Gravel-Rennrad bezeichnen, also so von der Geometrie. Lief super, überhaupt keine Frage. Ich hatte Einfachantrieb und das war auch super. Ich habe 44 vorne und hinten habe ich einen Mullet-Antrieb, also 10,50 gefahren. Ist natürlich eine dicke Bandbreite. Und 44 brauchst du auch. Also 44,10 habe ich auch gebraucht. Als Profi wäre das zu wenig gewesen.
Ich wollte gerade fragen, hast du die Gänge überall gereicht?
Ja.
Also auch in den steilen Stücken beziehungsweise auf den schnellen Stücken, ne? Das ist ja immer die Frage.
Genau, auf den schnellen Stücken. Also als Profi hätte es nicht gereicht. Die hätten, glaube ich, 46 oder so 48 gefahren. Gehe ich mal schwer von aus. Ich bin mit dem 44,10 gut klargekommen. Und den 50er habe ich nicht gebraucht. Also so steil war das nicht. Das war jetzt, das wollte ich aber nicht mehr wechseln. Warum? Also das habe ich immer drauf. Da hätten auch weniger gereicht. Aber den 44,10 habe ich auf jeden Fall gebraucht. Ja. Das war schon.
Reini, gerade mal eine Frage, Reini. Du hattest eben den Start erwähnt.
Ja.
Ich hatte jetzt gehört, da waren parkende Autos. Und es ist trotz dieser Startphase, habe ich gehört, auch zu Stau gekommen. Bei dir war es nur eng, ne? Du bist also nicht noch, du musstest nicht stehen bleiben oder sowas.
Ja, also es war mit Sicherheit, es waren wirklich ein paar Autos auf einmal auf der Strecke an der Seite. Also die Anwohner wurden, den Anwohnern habe ich jetzt im Nachhinein auch gehört, wurde wohl nicht richtig Bescheid gesagt. Ist aber so, bei mir war das jetzt nicht kritisch, aber die Strecke war halt dann an dem Punkt einen Tacken schmaler, aber wo ich da gefahren bin, immer noch breit genug. Also da war jetzt nichts Gefährliches dabei, als ich da vorbeigefahren bin. Ja, also es war schon, ich habe es auch gehört, dass es für einige etwas gefährlicher war, aber ja, bei mir nicht. Die Organisation, muss man einfach sagen, ich meine, die machen das jetzt zum zweiten Mal, da fehlte ein bisschen was. Also erstmal fehlte da Manpower, meiner Meinung nach, also Personal, wo man wirklich hätte mal fragen können, ja, wo muss ich jetzt hier hin, wo ist der Start und in welche Startblocken muss ich, weil ich meine, das sind 2000 Leute, ne? Das musst du auch erstmal, das muss auch erstmal jeder finden. Nach dem Rennen war es ganz doof, also als ich im Ziel war, gab es nichts mehr zu trinken, null, also als Fahrer hast du nichts bekommen, keine Flasche Wasser oder nicht mal einen Schluck Leitungswasser. Das fand ich jetzt schon grenzwertig, weil es war auch nicht gerade kalt, das war ja auch echt warm, ne? Also da, ja. Die Verpflegungszone war Katastrophe. Also wir haben das mitgekriegt. Wir hatten ja die Mira und Nicole von Küppers im Start, an der Verpflegung. Die haben uns die Flaschen gereicht. Und da war wohl nachher jemand von der UCI und wollte das Rennen abbrechen. Weil die Verpflegung, es war ein reines Chaos. Es gab so drei Spuren, wo man durchfahren konnte. Einmal hätte man geradeaus durchfahren sollen ohne Verpflegung. Einmal hätte man rechts fahren müssen, wenn man Verpflegung wollte. Und links war auch noch eine Spur. Aber keiner wusste, woher. Die Leute, die uns die Verpflegung angereicht haben, wussten nachher auch nicht mehr, wo sie stehen sollten. Also das war ganz schlimm. Das war ein Chaos ohne Ende. Das war letztes Jahr eigentlich super geregelt, aber dieses Jahr ging es gar nicht. Ja, ich denke, die müssen da einfach lernen. Also ich finde es gut, dass die es machen. Ich finde, vielleicht haben sie sich ein bisschen übernommen mit diesen zwei Veranstaltungen. Das waren dann ja praktisch 4000 Fahrer sozusagen. Vielleicht ist das eine Nummer zu groß gewesen und man muss es vielleicht dann doch eine Nummer kleiner machen oder man braucht halt mehr Personal und dann, ja. Ansonsten ist das Gelände da top. Das ist das CIO-Gelände oder wie das auch heißt, CIO, weiß ich nicht. Und Tivoli ist da in der Nähe mitten in Aachen oder mitten in Aachen und dann geht es direkt in den Wald und das Gelände ist wunderschön. Da waren sau viele Aussteller. Man konnte sich viele Räder angucken und Technik angucken. Es gab was zu essen. Also das ist schon klasse da. Also das macht schon Sinn. Und dass das mehr oder weniger international ist, ist ja auch top. Also so viel Belgier und Holländer. Ich habe mich vorm Start ziemlich lange mit jemandem unterhalten aus Holland. Er sagt, das ist eins der besten Rennen, weil hier in Deutschland brauchst du halt, oder hier für das Rennen brauchtest du ja eine Lizenz, da hat keine Tageslizenz rausgereicht. Also waren da auch echt viele Top-Leute in Holland und Belgien brauchst du eine Tageslizenz. Mhm. Also es macht natürlich schon einen Unterschied, ne?
Mhm.
Und dementsprechend war das Rennen auch sauschnell.
Gibt es denn jetzt losgelöst von dem Three Rides in Aachen noch weitere Qualifier in Deutschland, wo du teilnehmen könntest für die WM?
Ja, ausnahmsweise, beziehungsweise nicht ausnahmsweise, seit diesem Jahr gibt es ein zweites. Das ist Singen, also in Süddeutschland. Ich müsste jetzt lügen, wann ich meine, Ende Juni. Aber da müsste man vielleicht mal gucken oder wir müssen es nachher noch in den reinschreiben. Also ich meine am 30.06. ist im Singen das zweite Qualifikationsrennen. Das findet im Rahmen eines Marathons statt, der da schon ewig stattfindet. Und dann haben die sich überlegt, machen wir auch ein Gravel-Rennen dazu. Und da könnte man hinfahren.
Ja, da war ja die Marathon-DM, die war da.
Ne? Ja, da genau. Und da ist, also da findet auf jeden Fall ein Quali-Rennen statt. Und ansonsten kann man natürlich auch nach Holland oder Belgien. Aber ich meine, da waren die Rennen schon. Beziehungsweise in Belgien weiß ich es nicht. In Holland waren sie schon.
Wann ist die WM? Die ist, und wo dieses Jahr?
Die WM ist in Belgien. Ach, und die ist wieder Ende September, Anfang Oktober. Aber da müssten wir es, also einen genauen Tinten habe ich nicht, aber da so drum. Aber auf jeden Fall ist die in Belgien.
Singen ist am 30.06.24.
Ja,
siehst du. Gehört zur Gravel World Series.
Die WM ist da, wo voriges Jahr die Europameisterschaft war.
In Belgien.
In Belgien, ja.
Gravel.
Okay.
Ja, in Belgien, genau. Auf derselben Strecke. Also.
Der Mountainbike-Marathon in Singen, der ist ja auch schon ein Klassiker. Ich glaube, die Leute da unten, die wissen auch ganz genau, was sie tun. Und kann mir schon vorstellen, dass das da interessant wird. Ist das was für dich, Freundi? Fährst du dahin?
Das ist mir zu weit, ne? Sonst ja.
Ja,
also
ja.
Diese Art des Rennens, das macht mir wirklich Spaß. Ich fahre wirklich viel Gravel auch sonst und ich finde das richtig geil. Also es macht echt Spaß. Ist ein bisschen was anderes wie Mountainbiken halt, aber wenn ich Zeit hätte, würde ich da gerne hinfahren, muss ich schon sagen. Ja, reizt mich.
Die Materialfrage beim Gravel ist auch, glaube ich, da gibt es nicht so viele Restriktionen wie beispielsweise beim Cyclocross, ne? Da gibt es ja ganz klare Vorgaben, welche Reifenbreite maximal und so weiter. Beim Gravel ist man völlig offen. Man kann da kann man auch mit dem Mountainbike fahren? Ich weiß es gar nicht.
Nee, ich glaube das nicht.
Ich hätte jetzt gesagt, da waren welche mit dem Mountainbike.
Nee, aber ich glaube nicht.
Vielleicht war das auch, weiß nicht, also das kann ich nicht sagen. Warum, was spricht dagegen? Braucht man einen Rennradlenker? Ist das Vorschrift oder einen Gravellenker? Kann ich dir nicht sagen. Der Rest ist ja
die Regularien also, nicht so ganz geläufig, muss ich gestehen.
Aber du hast recht, Reini. Ich weiß, bei der...
Also es war jemand mit dem MTB dabei, das habe ich gesagt.
Wollte gerade sagen, bei der Gravel... DM in Down ist die Katrin Schwinn also mit einem normalen breiten Lenker gefahren.
Womit wir wieder bei der Grundsatzfrage sind, ist das Mountainbike-Hardtail nicht sogar das bessere Gravelrad? Aber da wollen wir jetzt gar nicht so weit
einsteigen. Also in Down bestimmt.
In Down bestimmt, genau.
Ja,
das stimmt.
Ja, genau. Ja.
In Down haben wir es ja gesehen, da waren wir ja live dabei, wie viel da bei der DM, wie viel Pannen da waren. Es liegt einfach an der Strecke. Bei dieser Strecke hättest du also mit dem Mountainbike keine Chance gehabt. Das kann ich so sagen. Null Chance. Also
ich glaube,
selbst
die Range,
Nino Schurter hätte keine Chance gehabt.
Ja, genau. Die Range, wie so eine Gravelstrecke auszusehen hat, ist ja auch von also fast Straßenrennen zu, wenn wir jetzt Down ranziehen, zu Mountainbike-Strecke, also ziemlich breit gesteckt. Ne? Also die Materialfrage, wenn man wirklich auf kompetitiv fährt, dass man da auch eine Platzierung oder Podest möglicherweise erreichen will, da muss man sich dann schon genau überlegen, auf welcher Strecke man mit welchem Material antritt.
Ja.
Ne?
Wobei
das ist dann beim Cyclocross ein bisschen einfacher gelagert, ne Thomas?
Ja gut, da gibt es ja nicht so eine große Auswahl. Aber was beim Gravel auf jeden Fall noch ist, was definitiv reglementiert ist bei diesen kurzen Strecken, ich sage jetzt mal kurzen Strecken, die jetzt bei diesen World Series sind, du darfst keinen Lenkeraufsatz fahren, ne? Was du bei diesen Ultra Races machen darfst, das ist definitiv festgeschrieben.
Das ist letztes Jahr geändert worden oder vor anderthalb Jahren ist das gestimmt. Also im Grunde entwickelt sich ja gerade das Graveln in zwei Richtungen. Einmal das Gravel Race und einmal das Bikepacking. Und das teilt sich ja gerade, finde ich, extrem auf. Und beim Gravel Race entwickelt sich auch gerade so diese neuen Räder. Das sind ja praktisch Rennräder mit ein bisschen Gravel, mit ein bisschen Gravel dran, heißt einen anderen Lenker und ganz bisschen andere Geometrien. Aber schon schnelle Räder und dann meistens 40 mm, maximal 45 mm. So, das sind ja eigentlich jetzt die Gravel Race Räder, die sich so entwickeln. Und diese Szene entwickelt sich auch dahin zu diesen Rennen, auch dass die Strecken dementsprechend passend sind. Und dann entwickelt sich das Bikepacking gerade in einer anderen Richtung. Und so teilt sich das, finde ich, gerade auf. Und das finde ich auch gut so. Also die Gravel Race finde ich für mich ein passendes Format und für viele andere ja auch, wie man sieht. Es treffen sich einfach sau viele Rennradfahrer und sau viele Mountainbiker aus der Marathonszene, treffen sich da bei diesem Gravel Race. Ich glaube.
Also ich würde sogar sagen, es sind im Prinzip drei. Weil wenn du Unbound oder Tracker, die lange Strecke, die ja dieses Jahr gesperrt worden ist, nimmst, das sind 500 Kilometer. Das geht schon wieder Richtung Bikepacking, self-supported. Ich glaube, da fährst du auch mit Auflieger eher so lange Dinger, wie dass du jetzt bei 200 Kilometer oder sowas.
Naja, genau. Also ich sag mal, ja, gebe ich dir recht. Das ist dann schon fast Bikepacking, also die Richtung.
Ja.
Und bis 200 Kilometer ist dann ja praktisch dieses Gravel Race. Und da hast du dann auch die Auflieger und alles dabei, ja.
Der echte Bikepacker würde sagen, die fangen erst mit 1000 Kilometern.
Ja, stimmt.
Das ist dann wieder nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also,
und das ist ja wirklich das Interessante, dass sich da jetzt gerade die Mountainbikes mit Gravel-Lenker, finde ich, also Hardtails mit Gravel-Lenker sich gerade durchsetzen. Also finde ich bei diesen Ultra-Bikepacking-Distance-Geschichten. Ja. Ne? Die sehen ja, haben ja ganz viele diese Räder mittlerweile. Also es ist ganz interessant, wie sich das dann alles wieder ändert auf einmal. Aber ja.
Also was jetzt hier in Singen, ich habe jetzt gerade das Reglement mal aufgemacht, also zugelassen ist jede Art von Fahrrad. Also du darfst auch mit dem Rennrad fahren, mit dem Zyklocrossrad, mit dem Gravelbike, Mountainbike. Die einzige Ausnahme ist, du darfst nicht mit elektrischer Unterstützung fahren, steht extra.
Okay, Gott sei Dank.
Ich glaube, unsere Freunde von Speed Company Racing, die haben da letztes Jahr was ganz Exotisches probiert. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die sind Gravelräder gefahren mit Flatbar.
Genau.
Kann das sein?
Richtig, genau so.
Aber die haben richtig, richtig kassiert dafür.
Die hatten auch die Übersetzung, ne, von diesem Gravelbike. Und ich glaube, das war teilweise sehr, sehr steil da. Und da hat der Gang dann nicht mehr gereicht. Ja. Und wie also, sowas war da, ja. Aber genauso wie du sagst, Thomas, mit breitem Lenker und Gravelrahmen und Rennradübersetzung. Ja,
bei welchem Rennen war das?
In Singen.
In Singen, ja.
In Singen,
okay.
Bei der
DM. Ja.
Ich glaube, die haben die Strecke da so ein bisschen in ihrer Schwierigkeit dann doch unterschätzt. Und
haben ja einen Down auch viele.
Ja, und haben dann da was versucht. Wenn es gut gegangen wäre, wären sie die Mega-Helden gewesen. Dann würden alle nur noch Gravelbike mit Flatbar fahren wahrscheinlich. Ja, genau. Aber es ist schief gegangen.
Ja. Reini, können wir noch mal gerade zurückgehen an die Verpflegung?
Ja.
Da wollte ich dich noch mal fragen. Das war ja bei Tracker auch so ein Problem. Mhm. Verpflegt werden durfte wirklich nur an der Stelle. Und ist das auch so passiert, was du beobachten konntest?
Nein, es ist überall verpflegt worden. Also da es gab, also die Verpflegung war aber auch so chaotisch, dass nachher schon viele sich hingestellt haben, damit man das ein bisschen in eine Länge zieht, wo eigentlich schon gar keine offizielle Verpflegung mehr war. Und das ging eigentlich so eine Straße entlang bis zum ersten Berg. Da waren ganz viele Leute, haben verpflegt. Ob das zugelassen war oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kontrolliert hat es keiner. Aber es war im Grunde genommen auch die einzige Chance, um das ein bisschen zu entzehren. Ich meine, überleg mal bei so vielen Startern, diese Verpflegung, die sie gedacht haben, die war vielleicht 400 Meter, nee, nicht mal, 200 Meter und das für 1400 oder für 2000 Starter. Das kann ja nicht funktionieren.
Ja, das ist der Grund, warum ich frage.
Ja.
Sagen wir mal, das ist ja bekannt, dass viele Leute unterwegs sind.
Ja.
Und wenn man es gedurft hätte, hätte man sich ja garantiert nicht in die Nähe dieser Verpflegung gestellt.
Ja, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie es wirklich.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also es standen definitiv nachher an der Strecke waren mehrere und haben sich unterwegs verpflegen lassen. Ja, jetzt aber auch.
Das hat dem Sieger beim Tracker den Sieg gekostet. Ja. Ne? Der hat nämlich eine 5 Minuten Zeitstrafe gekriegt, genau, weil er sich supporten lassen hat, in Anführungsstrichen. Der hat einen Trinkrucksack in die erste Verpflegung legen lassen, nach knapp 100 Kilometer auf der 200er Strecke und hat den dann genommen und ja, hat letzten Endes dann gewonnen, aber hat eine Zeitstrafe kassiert, weil es nicht erlaubt war, weil von außen keine Hilfe erlaubt war und das wurde so gewertet. Auch wenn er hinterher gesagt hat, er hat den auch wieder weggegeben und er hat gar nicht draus getrunken, aber na gut, Regeln sind Regeln, ne? Und wenn der
also umso beliebter und umso mehr dieser Gravelsport auch professionalisiert wird, umso krasser wird das.
Ja.
Das ist einfach
da so. Da geht es ja auch um richtig Kohle mittlerweile.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
So, und ja, man kann das dann verstehen, der ist dann ja wahrscheinlich von irgendeinem anderen Teilnehmer verpfiffen worden, gelinde gesagt. Aber ja, Regeln sind halt da, um sie einzuhalten. Ne? Aber ich glaube, er hat das nicht so richtig mit Absicht gemacht, weil er so ganz durchsichtig war, da glaube ich, das ist vorher nicht kommuniziert worden.
Er hat die Speed Company ja gefragt, den Baum wohl, und der Baum hat gesagt, mach mal. So, und dann hat er das gemacht. Und dann hat er aber schon...
Ja, und vor allen Dingen hat er den Trinkrucksack gar nicht benutzt,
ja, genau,
weil er wusste, in dem Moment, alle um ihn rum waren schon sick, und ja, er hat ihn nicht benutzt, dann wieder abgelegt. Mhm. Aber es hat nichts gebracht.
Nee.
Ja. Krass. Naja, okay.
Ja, Verpflegung muss da halt vernünftig geregelt werden. Das ist Fakt. Die müssen halt noch ein bisschen, ich meine, das ist halt eine neue Szene. Was heißt neu, aber mehr oder weniger. Und Aachen halt auch speziell, da müssen sie einfach dran arbeiten, und dann wird das irgendwann auch vernünftig klappen. Das kann schon Event werden.
Ja, beliebteste Gravel-Sport allemal. Ne?
Ja.
Ist so. Beliebt ist es.
Das ist Fakt. Also Frauenanteil sehr hoch, das muss man einfach sagen. Unglaublich viele Frauen, die da mitgefahren sind, war ich total überrascht. War letztes Jahr schon viel, aber dieses Jahr waren es einfach noch mehr in allen Altersklassen, also von jung bis wirklich alt, überall dabei. Und ja, wie technisch, biketechnisch, unglaublich viel gutes Material am Start. Ne? Also ich habe nur gestaunt, was da rumgefahren ist. Das war schon super schön anzusehen. Alles vom Feinsten.
Ja, glaube ich, ja.
Also. Gut, gehen wir mal einen Schritt weiter zum nächsten Thema. Kommen wir mal wieder aufs Mountainbiken zurück, auf unsere Kernkompetenz.
Ja,
genau. Im Verein. Wobei, das Thema Gravel, glaube ich, auch bei uns in unserer Community doch auch an Größe gewinnt. Ne?
Es hat an Schwung gewonnen,
die letzte Zeit. Immerhin haben wir uns jetzt ja auch schon eine ganze Weile drüber unterhalten. Ist auch nicht uninteressant.
Ja. Moment, wir haben den dritten, wir haben ja auf Weltmeisterschaft den dritten im Verein, ne? Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Ne?
Stimmt, den haben wir.
Der hat sich natürlich auch wieder qualifiziert, der Ralf, das müssen wir ja auch nochmal erwähnen. Ne?
Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der aber auch mit dem Rennrad gefahren, ne?
Der hat dieses Endurance Canyon Bike genommen mit 35 mm oder ich glaube 37
mm. Ja, das ist doch dieses Endurance-Rennrad, ne? Genau, aber ist ein Rennrad, ne?
Das ist
der
ein
Fuchs. Genau. Der Fuchs.
Ach ja, und der ist übrigens Dritter geworden, sollten wir nochmal erwähnen, ne?
Ah, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja,
der kann heute nicht hier sein, weil er schon wieder irgendwo im tiefen Süden in Italien ist und sich dafür irgendwelche Etappenrennen begeistert. Genau, deswegen an dieser Stelle schöne Grüße, Ralf. Ich hoffe, du hast gutes Wetter da unten. Es sieht ja derzeit hier besser aus als auf der Südseite der Alpen, aber wir drücken die Daumen. Schildi, als du jetzt unterwegs warst am Samstag, war der Ralf auch unterwegs. aber der, ja. Ja, genau, der hatte aber entgegen seines normalen Naturells nachgedacht und nur eine kürzere Strecke gefahren. Ihr wart beim Schinderhannes in Emmelshausen.
Genau, da muss ich mich direkt...
Erzähl mal.
Muss ich mich direkt berichtigen zu unserem letzten Podcast. Mich wundert, dass sich noch keiner beschwert hat. Emmelshausen liegt natürlich im Hunsrück.
Ja.
Und nicht im Westerwald. Also da habe ich wohl da ein bisschen verkehrt gelegen. Sorry dafür. Ja, Ralf ist, glaube ich, nach Emmelshausen gekommen, weil er wusste, in Italien regnet es, damit er sich schon mal ein bisschen frisch machen kann.
Ja, genau.
Da. Ja, so, und hat er gedacht, okay, zwei Runden ist dann ein bisschen zu krass, eine Runde reicht mir. Hätte mir, um ehrlich zu sein, auch gereicht. Ich hatte auch, muss ich echt sagen, kurz drüber nachgedacht, nach einer Runde auch rauszugehen. Es war eine Schlammschlacht ohne Ende. Also ich liebe die Strecke, ich finde es da wirklich sehr schön, es sind immer viele Trails dabei, es ist eine gute Veranstaltung, es ist rundum alles perfekt, aber fürs Wetter können sie ja leider nicht. Ne? Und die erste Runde war schon eine Rutscherei ohne Ende, aber in der zweiten Runde hat es dann nochmal einen richtigen Starkregenschauer gegeben. Also meine liebe Frau Nadine war mit den Hunden unterwegs, die war bis auf die Unterhose. Pitchen nass. Also das kam noch dazu.
Erzähl uns mal bitte, Schildi, entschuldige, dass ich da einhake.
Ja, gern.
Erzähl uns mal bitte eine Runde, zwei Runden, von welchen Distanzen sprechen wir hier?
Genau. Eine Runde war 51 Kilometer mit 1300 Höhenmeter und die sind wir dann zweimal gefahren.
Also Kurz- und Langstrecke, dazwischen gab es nichts weiter? Das ist
es
so.
Es war ein bisschen, die haben da ein neues Streckenkonzept vorgestellt. Es gab das Julchen, das waren diese 51 Kilometer. Die ist technisch die anspruchsvollste Strecke, also die, die wir zweimal gefahren sind. Da gab es noch einen Halbmarathon, frag mich nicht, der war mit 57 Kilometern, wo die da abgezweigt haben. Ich habe das nicht erkannt. Es gab wohl auch noch eine Kurzstrecke mit 37 Kilometern oder um die 30. Es hätte auch noch einen normalen Marathon geben sollen mit 88, der ist aber ausgefallen, weil zu wenig Leute sich angemeldet hatten. So, das waren diese Strecken, die zur Verfügung standen. Jetzt bin ich mir aber auch nicht sicher, der Ralf, ob der die 57 oder die 51 gefahren ist, also Julchen oder Halbmarathon, weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht genau. Und es war von Anfang an wirklich ein Eiertanz. Es war ein Gerutsche ohne Ende. Also, Thomas, du kannst dich erinnern, der Gassel Trail, den wir runtergefahren sind, diese Regenschauer, die da oben das Gewitter was gegeben hat bei der Bike Transalp 22. Das ging ja nur eine halbe Stunde darunter. Hier bin ich 6 Stunden in so einem Regen gefahren und so einem Wetter. Ne? Es war ein bisschen Charakterfrage auch. Mir ist auch ein bisschen kalt geworden. Ralf hat, glaube ich, auch in seinem Bericht geschrieben, dass ihm kalt geworden ist. Und Ralf ist wirklich eine Maschine. Man war halt durchnässt und musste sich hoch konzentrieren. Dann hatte ich das Hauptproblem. In der ersten Runde ist mir die Brille natürlich komplett zugegangen, also komplett verschmiert, beziehungsweise so voll gespritzt. Dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht, habe die Brille hinten in die Tasche gesteckt, was ich später dann nicht so gut rausgestellt habe. Bin dann ohne Brille weitergefahren. Es ging auch alles bis auf die schnellen Abfahrten. Da stand halt hoch das Wasser nachher in der zweiten Runde drin und Schlamm und ist alles in die Augen gespritzt. Hast nichts mehr gesehen, ne? Es war wirklich immer nur nach unten hochgucken, blinzeln und wieder hochgucken. Und dann haben die Augen gebrannt. Und ja, du hast ja die Bilder auch gesehen. Ich war von oben bis unten braun. Ja.
Ich habe die Bilder gesehen. Ihr habt einen Blog geschrieben auf unserer Seite www.coffee-and-chainrings.de zum Nachlesen. Da sind auch ein paar eindrucksvolle Bilder, genau. Eigentlich kann ich dich tatsächlich nicht erkennen. Also, wenn du nicht deinen Namen beigeschrieben hättest, hätte ich den nicht erkannt.
Genau, also ich bin ins Ziel gekommen und meine Frau hat ja ein Video aufgenommen und da hört man, ist er das? Ist er das wirklich? Ich kann es nicht erkennen. Ja, weil wir sahen ja alle gleich aus. Ne? Wir waren ja alle von oben bis unten braun. So, ne? Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine tolle Veranstaltung, kann man auch immer nur empfehlen bei dem Wetter. Gut, sollte man sich zweimal überlegen, aber ist wirklich schön da und da fährt man ganz viele Wanderwege. Schöne Trails, sind auch einige anspruchsvolle Stellen drin, wo man auch wirklich völlig aufpassen muss. Und in dem Matsch dann halt noch mehr, ne, ist klar, aber ist wirklich schön. Und
Wie viele Teilnehmer haben da mitgemacht?
Insgesamt waren es, glaube ich, nur 300. Da kann man sich ja auch vorstellen, das ist nicht so einfach für so einen Verein, sowas zu veranstalten, wenn letztendlich so um die 300 Teilnehmer insgesamt, wir reden ja hier nicht von einer Klasse.
Sind da sonst mehr? War das wegen dem Wetter, dass da so wenig waren? Oder sind das?
Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere zu Hause geblieben ist, aber der Trend geht halt zurück.
Hm. Ne? Ja, das ist so.
Im Mountainbike-Bereich. Und das ist leider so. Und da kann man so viel werben, wie man will, für so eine Veranstaltung. Hier sind natürlich bestimmt einige zu Hause geblieben, keine Frage. Bei uns hat es 3 Tage lang durchgeregnet hier. Hm. Ja, also da war klar, was da vor Ort los ist, ne? Weil das direkt um die Ecke liegt ja auch bei uns hier.
Aber wenn man, ich habe jetzt gerade mal die Ergebnislisten angeguckt, wenn man sich diese Teilnehmerzahlen mal an, das ist echt schon bitter, ne? Auf dem Halbmarathon sind 67 Leute gestartet und der Ralf ist Halbmarathon gefahren, der ist da seine Altersklasse Erster geworden. Und auf der Langstrecke Schildi 36. Also diese kleinen Veranstaltungen haben das dann echt schwer, ne?
Ja. Natürlich, genau. Also ist schon, ja. Ist schwierig. Ne? Ich bin gespannt, wie lange sowas noch gut geht für den einen oder anderen Veranstalter. Ja,
der Trend ist halt ein anderer gerade, ne? Wobei es ist ja schon kein Trend mehr, aber die Teilnehmermengen, ja, wir haben es gerade gehört, Three Rides, 2000 Teilnehmer, ne? Also das ist mal eine ganz andere Marke. Und ich kann es mir ehrlich gesagt so richtig nicht erklären, warum Mountainbike so wegbricht.
Ich glaube, ich kann es mir schon ein bisschen erklären. Also erstmal, ich hatte noch, ich glaube, der Reini kennt den Daniel, jetzt weiß ich nicht genau, wie er hieß, der kommt bei dir oben aus der Ecke, Reini, der hatte dich auf jeden
Daniel
Fall.
Daniel Decker.
Genau, der hat dich, Thomas, gekannt. Also
ja, der ist auch gefahren, ja, das habe ich ja gerade
gesehen.
Genau,
und, okay, und dich hat er auch gekannt, Reini. Ja. Und der meinte auch, überall wird weniger, ne? Also es wird immer überall weniger und so weiter und so fort. Und mit dem haben wir lange gesprochen. Also ich denke mal, insgesamt gibt es wohl doch mehr Rennradfahrer und der Sprung auf so ein Gravelbike, um mal einen Feldweg zu fahren, ist für den einen oder anderen wesentlich einfacher, wie eine anspruchsvolle Mountainbike-Strecke zu fahren.
So sehe ich das auch.
Und ich hatte mit Daniel auch gesprochen, er meint Jugend. Es ist ja, wenn man hier so ein Rennen sieht, also das ist ja kaum Jugend da. Ne?
Ja. Das klingt auf jeden Fall plausibel, ja.
Ja, die alten weißen Männer, die tauchen da noch auf, klar. Ne? Da sind die auch früher schon Mountainbike gefahren sind, die tun sich das hier und da noch an, aber so richtig, normalerweise müsste da ja auch über die Hälfte Jugendliche oder jüngere Leute sein, ist aber nicht. Ne?
Also bei den Frauen fällt mir das auch echt extrem auf. Ich glaube, es ist wirklich einfacher zu graveln. Die Wege sind halt nicht so schwer, so ein Trail ist halt schwieriger vielleicht und da traut man sich da nicht so ran und dann gravelt man halt, ne? Da passiert nicht so viel.
Ja, und du hast vielleicht auch die Maschine schon im Keller stehen.
Ja.
Ne? Machst dir vielleicht, ne? Ein Mountainbike ist halt an sich direkt ein ganz anderes Fahrrad. Ne?
Ja, das ist so.
Und wenn du dann noch eine Folie hast, ist nochmal was ganz anderes. Ne?
Das stimmt.
Naja,
das stimmt.
Ich war auf jeden Fall derjenige, der wahrscheinlich am längsten geduscht hat und ich war auch derjenige, der komplett in die Dusche gegangen ist mit allem.
Lässt du sonst irgendwas weg, wenn du duschst?
Ja, ich ziehe mich auf jeden Fall mal aus.
Ach so, ja.
Also das mache ich normalerweise schon. Also,
hast dein Fahrrad auch mitgenommen?
Nee, Rad habe ich vorher zum Glück draußen abspritzen können. Aber ich bin dann so in die Dusche rein und habe dann erstmal von oben den Helm ausgezogen, Helm sauber gemacht, Trikot ausgezogen, Trikot ausgefroren, also Weste, Trikot, dann die Hose, dann die Schuhe sauber gemacht, Sohlen raus und so weiter und so fort. Ich hatte schon Angst, das warme Wasser reicht nicht. So lange war ich in der Dusche. Und Storchi, den kennt ihr ja vielleicht auch alle, der hat mir dann zum Glück noch so zwei Plastiktüten gegeben, wo ich den Kram reintat, damit das nicht überall so, war ja alles bitchen nass. Und der sagte dann nur, Schildi, tu mal eingefallen, schwimm nicht zu weit raus. So lange war ich unter der Dusche, ja. Ja, es war... Das war Matsch, ja, Matsch ohne Ende.
Ja, du bist Langstrecke gefahren und jetzt kommendes Wochenende steht schon wieder eine Langstrecke bei dir an, ne? Und Thomas?
Genau.
Du hast eben das so schön ins Spiel gebracht bei schlechtem Wetter. Das ist auch eine Frage des Charakters gewesen, bei den Bedingungen dann so eine 100-Kilometer-Strecke auch durchzuziehen und nicht der Verlockung zu erlegen, vorher durchs Ziel zu fahren. Du hast es durchgezogen, stark. Thomas und ich hatten ein interessantes Gespräch gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr, wir haben so viele Gespräche. Da hast du was ganz anderes gesagt, Thomas. Du hast umgemeldet auf die Langstrecke von der Mittelstrecke in Willingen, aber du weißt ja noch gar nicht, du weißt noch gar nicht, ob du ins Ziel kommst, so richtig. Das ist eine Frage des Charakters, mein Freund.
Ja, aber die Frage stellt sich beim Fahren ja nicht, ne? Aber ja, wenn man startet.
Jetzt hier in der Öffentlichkeit.
Also ich,
ne?
Glücklicherweise zugute halten, dass ich, glaube ich, bis auf ein einziges Mal in meinem Leben noch nie aus einem Rennen ausgestiegen bin. Also von daher brauche ich mich da, glaube ich, nicht. Was ich vorher erzähle, ob ich vielleicht dann nicht durchfahre, ich glaube, während des Rennens stellt sich dann die Frage nicht, außer es regnet wahrscheinlich Bausteine oder sowas, dass wir uns irgendwo verstecken müssen oder so. Ne?
Ja, also
es ist ja, also die Langstrecke ist ja vor allen Dingen auch eine Frage der Zeit.
Genau.
Die man hat. Weil die Langstrecke ist eigentlich, es kommt einfach drauf an, wie lange wird es dann halt dauern. Ne? Da braucht man halt hier und da mal ein bisschen Zeit für auch.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Und ich, also ich freue mich, Schildi, der Podcast ist ja draußen und jetzt können wir es ja auch ganz offiziell verkünden, beziehungsweise wenn diese Aufnahme dann in die Öffentlichkeit gerät, dann ist es ja auch schon passiert. Jetzt sind wir noch kurz davor, aber du wirst tatsächlich in Willingen starten und du hast dir die Langstrecke als einziger von uns allen erstmal ausgesucht und Thomas hat sich jetzt gedacht, aus brüderlicher Solidarität, ich melde um.
Korrekt.
Nein, das ist genau anders gewesen eigentlich. Ich wollte von vornherein die Langstrecke fahren, habe mich dann aber beschwatzen lassen. Das ist dann nur Vorbereitung. Und dann sah ich plötzlich, dass der Schildi die Langstrecke fährt und dann war ich hochmotiviert, auf die Langstrecke umzumelden.
Also meine Herangehensweise, nachdem ich in dem vorherigen Podcast überredet worden bin, da zu starten, mir ist also die Nase richtig lang gemacht worden. Da habe ich auch gedacht, okay, wenn du schon mal da bist in Willingen, ne, dann musst du das auch voll ausnutzen und voll ausschöpfen und voll auskosten. Ist auch richtig
so. Du hast vollkommen recht. Immer die Höchststrafe wählen, das ist vollkommen richtig. Aber ich habe die Vorhut ist schon da. Ich glaube, so ganz schlecht ist es die Woche jetzt in Willingen gar nicht gewesen. Und hoffen wir mal, dass es morgen noch trocken bleibt. Also wir nehmen heute jetzt am Donnerstag auf, Donnerstag vor dem Willingen-Marathon und vielleicht haben wir ja Glück mit dem Wetter. Also hier bei uns sieht es ganz gut aus, wir hatten keinen Regen die letzten Tage und ihr behaltet euer schlechtes Wetter mal bei euch da, ne Schildi?
Ja.
Das ist auch nur im Süden das schlechte Wetter.
So schlimm, das kommt vom Süden hoch. So schlechtes Wetter wie jetzt in Emmelshausen kann es da wirklich hoffentlich nicht werden.
Also, wirklich nicht. Also erfahrungsgemäß ist es da immer ein bisschen matschelig, patschelig, aber ja, schauen wir mal. Also ich freue mich drauf, wird eine riesen Sache mit vielen Kameraden aus dem Verein und
ich freue mich auch. Ja. Bin auch froh, dass du mich überredet hast.
viel hat es ja nicht bedarf. Bedurft, so, genau.
Ja.
Ja, okay. Aber nicht nur wir sind sportlich aktiv, sondern auch ganz andere Persönlichkeiten des Sports und auch des Social Medias. Man kann es verfolgen auf allen möglichen Kanälen. Der Weltreisende, der Triathlet Jonas Deichmann ist am Vatertag aktiv geworden, hat sein neues Projekt begonnen, 120 Ironman-Distanzen auf der Challenge-Strecke in Rot hintereinander, jeden Tag ein und heute ist Donnerstag, er hat vor zwei Wochen angefangen, die 14. Langdistanz am Stück müsste er heute absolviert haben. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, ich habe es bei YouTube, der lädt immer kleine Filmchen hoch und ich finde das absolut sehenswert, deswegen, auch wenn es jetzt nicht unser Sport ist, Triathlon macht ja von uns außer, doch Dominik macht Triathlon oder hat mal Triathlon gemacht.
Dominik kommt vom Triathlon. Ne?
Genau, der kommt vom Triathlon. Ist jetzt nicht so ganz direkt unser Thema, aber ich finde es total beeindruckend, wenn man sich diese Filme anguckt, wie zerstört dieser Mensch nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und einem Marathon abends aus dem Auto steigt und am nächsten Tag wieder das Ganze von vorne beginnt. Es ist unfassbar. Also von meiner Seite ein riesen Respekt an dieser Stelle. Und ich überlege tatsächlich, ob ich da mal hinfahre nach Rot. Und man kann ihn begleiten. Ob ich ihn mal so auf einer Runde Radfahren da begleite. Das machen also zahlreiche, das hilft.
Auf einer kleinen Runde Radfahren von 180 Kilometern.
Ja, in Rot ist die Strecke 2x90.
Okay.
Also man könnte ihn auf einer Runde begleiten oder auch zwei. Habt ihr das verfolgt? Habt ihr das mitgekriegt? Also ich bin mega beeindruckend, auch wenn ich seine Projekte, die er in der Vergangenheit so gemacht hat, nicht so richtig greifen kann, weil es so unfassbar ist. Dieses hier, das verstehe ich irgendwo und kann es nachvollziehen. Ich habe auch mal Triathlon gemacht, aber natürlich auf einer ganz anderen Distanz. Ich kann erkennen, wenn der aus dem Auto steigt und seine Füße kaum voneinander kriegt, was muskulär mit dem los ist, weil ich hatte mal so eine Laufphase und da bin ich auch mal längere Strecken gelaufen, da musste man mich auch einmal aus dem Auto tragen, weil nichts mehr ging. Und so sieht das bei dem auch aus. Und am nächsten Tag macht er es wieder. Also ist der Wahnsinn. Ist der blanke Wahnsinn.
Ja, ich habe es auch verfolgt. Also ich bekomme es auch mit. Ich kann dir absolut nur recht geben. Also die Leistung oder das, was er vorhat, ist unglaublich. Das kann man gar nicht nachvollziehen. Das ist, wenn du sagst jetzt 14, da fehlt ja jetzt noch ganz, ganz viel.
Ne? Er ist noch nicht mal unter 100, nee.
Ja, also ja, korrekt. Es ist wohl so, dass er extra die 120 gewählt hat. Es gab wohl schon jemanden, der über 100 geschafft hat. Wahrscheinlich mit ein bisschen Puffer. 120 ist dann nochmal ein bisschen Puffer zu dem, was der andere hatte. Aber T-Racer, ich sehe genau andersrum, wie du sagst. Ich fand die vorherigen Projekte eigentlich viel interessanter, muss ich ehrlich sagen. Greifbar ist gar nichts von dem, was er da macht. Absolut nicht. Aber zum Beobachten, zum Mitfiebern fand ich die anderen Geschichten einfach sehenswerter. Das, was er jeden Tag leistet, ist der absolute Wahnsinn, weil das ist ja so oft, was er da machen muss. Aber es ist natürlich jeden Tag, es ist jetzt nicht böse gemeint und auch nicht irgendwie jeden Tag langsam schwimmen, jeden Tag langsam Radfahren, jeden Tag langsam laufen, ganz langsam, um das zu schaffen. Das ist mir klar. Aber ich finde es jetzt als Außenstehender zum Zugucken jetzt nicht so spektakulär. Die Leistung ist überragend und nicht nachvollziehbar, wirklich. Ne? Die Frage stellt sich, warum macht man sowas? Klar, um den Rekord, das sehe ich, aber muss man es wirklich machen? Die anderen Geschichten, Triathlon um die Welt, fantastisch, fand ich, weil da ist so viel zu sehen, der ist an so viele verschiedenen Orte, der lernt auch hier Leute kennen, aber so viele verschiedene Länder kennen, Menschen und so weiter, auch die Amerika-Geschichte mit dem Rad einmal quer durch Amerika und dann wieder zurücklaufen, fand ich auch gut.
Bin ich voll bei Schildi, ich habe das auch verfolgt. Also Triathlon um die Welt und alles und dies verfolge ich gar nicht. Sehe ich zu 100% so wie Schildi.
Also die anderen Sachen sind natürlich interessanter, aber für ihn auch interessanter gewesen, weil er jeden Tag andere Bilder hat. Sportlich gesehen ist, glaube ich, das jetzt das Härteste, was man mit so machen kann, weil du hast jeden Tag, der kennt ja irgendwann jeden Kieselstein in jeder Kurve. Und auf sportlicher Basis finde ich das hier mega. Ihr habt natürlich recht, das andere hat seinen Reiz, aber das hat mich ehrlich gesagt nicht so richtig getoucht. Aber da müssen wir auch gar nicht drüber streiten. Also das ist so das persönliche Empfinden und das ist auch total akzeptabel. Was bleibt, ist halt diese unmenschliche Leistung, sich jeden Tag wieder zu motivieren, egal was man macht. Ne? Also ich hatte jetzt die letzten zwei Tage keinen Bock, irgendwas zu machen. Und das ist ja das Schöne bei uns, wir haben die Wahl, wir sind Breitensportler. Er hat sich das jetzt vorgenommen und hat gesagt, er macht das, also muss er durch. Ne?
Ja, hör mal, ich,
hast du recht, ja. Es ist für den Kopf für ihn natürlich auch mega anstrengend. Wie du sagst, er kennt irgendwann alles, er sieht jeden Tag das Gleiche, außer die Menschen, die ihn begleiten, die werden hoffentlich immer irgendwelche anderen sein. Aber für den Kopf ist das auch, mal abgesehen von der körperlichen Belastung, die ja unfassbar ist, ist es auch schwierig, glaube ich.
Aber da kommt man trotzdem zur Frage, warum macht man das? Ne? Also klar, ist Profi, das ist sein Job, da spielt sicherlich ein wirtschaftliches Interesse, steht dahinter. Sich damit darzustellen, ne? Wahrscheinlich reicht nicht 60 Mal, da muss man schon 120 Mal machen. Also ich finde auch schon 5-mal unvorstellbar oder 2-mal. Also einmal kann man sich ja irgendwie noch vorstellen, auch als Ausdauersportler einen Ironman zu machen, wobei ich nach 180 Kilometer keine 42 Kilometer laufen möchte. Also wenn man alles einzeln schon gemacht hat, bis auf 3,8 Kilometer schwimmen, so viel habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. 2,5 war mal das Meiste, aber nach jeder Disziplin sich vorstellen, dass man das andere nochmal macht, überhaupt an einem Tag oder an 2 Tagen, das alleine finde ich ja schon unvorstellbar. Ne? Und wenn man mit Leuten spricht, die auch Marathon super Zeiten laufen, unter 3 Stunden, die sagen, ey, das ist sowas von unvorstellbar, nach 180 Kilometer Marathon zu laufen. Ne? Und dann macht das einer 120 Mal oder möchte es 120 Mal machen. Er hat es ja noch nicht geschafft. Ne? Das muss man auch sagen, er ist ja noch am Anfang. Das ist sowas von unvorstellbar. Aber auf der anderen Seite finde ich, schließe ich mich euch an, ich fand die anderen Dinger, da hat man das mal reingeswitcht, da hat man geguckt. Ja, jetzt ist am Ende des Tages, guckst du, ja, hat er heute geschafft oder hat er nicht geschafft, wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, ne? Aber mehr tut man auch nicht, ne? Also ich zumindest nicht. Also mehr interessiert es mich dann auch wieder nicht, weil es ist ja, ja, es ist jeden Tag das Gleiche, ne?
Also das Mindset, was er hat, das muss schon,
ja, das muss
schon außergewöhnlich sein.
Absolut.
Ne? Also, das halt zu verstehen, ist halt schwierig, aber du sagst gerade, 60 Mal wäre auch eine Leistung, ja, aber es hat ja schon mal einer 105 Mal gemacht. Also würde keiner Notiz von nehmen und es wäre auch überhaupt nicht vermarktungsfähig, wenn er das 60 Mal macht. Er muss mehr als 105 machen und dann setzt er natürlich gleich richtig einen drauf, damit es auch einen entsprechenden Wert darstellt irgendwo. Ja, was ich aber auch sehr beeindruckend finde, und das, der hat einen Bruder, der scheint ein bisschen älter zu sein als er, weiß ich nicht genau, und der begleitet ihn. Der ist aber kein Profisportler, sondern der ist selbstständig, der hat irgendwie noch eine Firma zu leiten und der hat dann auch einfach mal 3-4 Stück mitgemacht, dann hat er mal einen Tag Pause gemacht und dann ist er wieder eingestiegen, hat wieder ein paar Tage mitgemacht. Also völlig verrückt. Wie geht das? Also ist...
Ja, also ich könnte das nicht.
Nee.
Also beim Schwimmen würde ich schon untergehen und beim Laufen... Dann darf ja alles vorbei.
Ich glaube, da müssen wir müssen einfach mal wirklich mal eingefleischte Triathleten an der Langstrecke dazu befragen, ob das für die vorstellbar oder normal ist. Weil, also sagen wir mal, für jeden, der nicht sich mit Triathlon identifiziert, ist ja schon die Langstrecke ja eigentlich unvorstellbar.
Thomas, ne? Normal ist das garantiert.
Also selbst wenn man nicht 24 Stunden Mountainbike fährt, ist das ja, ist das unvorstellbar,
schon verrückt,
diese drei Disziplinen da zu machen.
Ja, jetzt sind wir ja auch irgendwo Sportler und machen ja auch nicht wenig Sport. Und wir halten uns ja auch in so einer gewissen Bubble auf. Und unsere Verwandten und Freunde, die wissen, was wir tun und die haben da auch irgendwo einen Einblick. Aber es fängt ja schon bei den Arbeitskollegen an. Da sind wir ja Außerirdische. Ich muss mir das ja jeden dritten Tag anhören. Ja, du und du mit deinem Radfahren. Ja, du bist da. Du brauchst ja keine Gedanken machen, um irgendwie 5 Kilometer laufen und Sporttests in einer gewissen Zeit zu machen. Oder so. Du schaffst das alles. Aber wir anderen hier, da hast du ja, ja, das hört sich jetzt doof an, aber da hast du ja irgendwie auch schon so einen Superheldenstatus. Obwohl ich das gar nicht so empfinde. Alter, ich mache ein bisschen Sport, ich habe da Bock drauf. Ich fahre gerne Fahrrad, ich fahre mit meinen Freunden aus dem Verein und mit meinem Bruder und wem auch immer über die Alpen eine Woche lang, Transalp. Und ja, die Leute sehen das, aber sie verstehen es nicht. Und oftmals muss man dann auch ja diskutieren, warum ich denn das nicht anders mache, weil ich sehe ja gar nichts von den Alpen, ne? So solche Sachen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Gespräche manchmal führt, also das ist interessant, aber die Leute verstehen ja gar nicht, was wir da tun. Die denken tatsächlich, wir hetzen mit dem Kopf runter und die Zunge weit aus dem Hals da durch die Alpen und kämpfen um irgendwelche Platzierungen, aber so ist es ja eben nicht. Natürlich haben wir einen sportlichen Ehrgeiz, ich habe einen sportlichen Ehrgeiz, aber das soziale Erlebnis und auch die Landschaft, die kriegen wir ja total mit. Und sonst würden wir das ja jetzt auch nicht schon zum dritten oder vierten Mal hintereinander, die meisten von uns im Vereinskontext machen. Und auch die Leute, die uns begleiten, die selbst gar keinen Sport machen, aber uns einfach begleiten und das so geil finden, dabei zu sein und dieses ganze Thema mitzubekommen und diese Gemeinschaft, diese Erlebnisse teilen, die würden es ja auch nicht wieder machen, wenn es so schlimm wäre. Also diese Gespräche sind immer hochinteressant, aber man wird da irgendwo falsch gesehen, finde ich.
Ja, sagen wir mal, die Gespräche, die hat wahrscheinlich jeder. Das Thema ist, dass diese Ultrasachen oder so, glaube ich, das ist ein bisschen mehr geworden. Das sind jetzt nicht mehr nur die Exoten, also in so einem kleinen Dorf gibt es davon schon ein paar mehr, wie es früher vielleicht mal gab. Also ist das bei vielen so, ja, der Karl, der macht ja das und das, der ist ja auch schon, das weiß ich, so und so lang gewandert, 75 Kilometer. Ne? Also das gibt es so auch, dass es ein bisschen abgeschwächt wird. Andere sagen natürlich, das ist ja Wahnsinn, das ist verrückt. Wie kann man über die Alpen fahren, die Höhenmeter jeden Tag, die Kilometer jeden Tag. Aber ich muss sagen, was hier bei uns in diesem kleinen Zissen so ein bisschen hängen geblieben ist, ja, Alpenüberquerung hast du gemacht, aber du bist ja dieses Everesting gefahren. Ne, und dann kommen die natürlich und sagen, ja, die kennen den Berg, die wohnen hier, wissen, wie es da hochgeht. Und das, du bist das 34 Mal hochgefahren, bis auf die und die Höhenmeter und so weiter und so fort. Das ist eher, was hier greifbarer ist und hängen bleibt. Ne? Also die Bike Transalp, ja, Respekt. Und das Erlebnis kann ja keiner so nachvollziehen, wie wir das ja mit der Truppe haben. So, ne? Aber hier ist echt hängen geblieben, so dieses Everesting. Das ist uns so hängen geblieben. Ne? Also beim ersten Everesting, da habe ich ja nachts aufgehört, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich hätte es geschafft, aber ich war alleine. Tim hatte schon ein bisschen vor. Aber mir war überhaupt die Tragweite nicht bewusst, wie die Leute das nachher so sehen. Ne? Nicht, dass ich es dafür gemacht hätte beim zweiten Mal, aber im Nachhinein ist es echt verrückt, wie die Leute einen da immer wieder drauf ansprechen. Ne? Mehr oder eher wie auf eine Bike-Transalp, die man geschafft hat. Ne?
Everesting ist zum Beispiel so ein Thema. Ja, Schildi, das vergleiche ich jetzt mal ganz, ganz total mit Jonas Deichmann. Der fährt 120 Mal denselben Tag. Und das Everesting, da machst du einen Anstieg, da fährst du 120 Mal denselben Anstieg hoch, um auf 8.900 Höhenmeter oder was zu kommen.
Ja.
Ist im Kleinen genau dasselbe.
Gehe ich voll mit, ne? Thomas. Gehe ich absolut mit.
Thomas,
und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich kann dir Brief und Siegel schwören, hier im Podcast, ich werde das nie mehr machen. Nie mehr versuchen, noch nie mehr machen.
Also wenn du es nochmal machen würdest, würde ich mitmachen. Obwohl ich es komplett Blödsinn finde.
Ich würde mich als Supporter gerne daneben stellen, dir die Flasche anreichen, auch nachts mal.
Ja.
Ich hätte keinen Bock mehr dazu, ganz ehrlich. Nicht. Also es ist genau das, was du sagst. Es ist immer das Gleiche. Ich habe ja hier bei mir eine attraktive Strecke auch noch gehabt eigentlich, die natürlich dadurch ein bisschen schwerer war. Aber ich wollte das nicht mehr machen, ganz ehrlich nicht. Ich habe auch immer wieder, wenn er sagt, lass uns das nochmal machen, nein.
Ja.
Nein, nein.
Ja, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Thomas, du hast es auch, hast du es versucht oder hast du es durchgezogen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich bin da mehr oder weniger zu überredet worden. Da habe ich gesagt, ja, mache ich mal mit, fahre ich mal mit. Daniel hat dann irgendwann, dem ging es nicht gut, der ist dann irgendwann ausgestiegen. Das war so, da haben wir gerade so, weiß ich nicht, knapp über 3000 Höhenmeter gehabt. Ja, und im Prinzip hatte er das für sich ja alles da ausgerichtet und vorbereitet und gemacht, getan. Er hatte da Support-Crew mit dabei, die eigentlich für ihn da war. Also ich war ja sozusagen wirklich nur Anhängsel und bin dann weitergefahren und dann saßen die Leute da für mich, weil er aufgehört hat. Ja, das war so ein bisschen schwierig. Die haben das zwar gemacht, aber ja, ich fand das eher komisch und für mich war dann, als er aufgehört hat, war auch so ein bisschen die Motivation weg. Die einzige Motivation, die ich dann noch hatte, war, ich wollte eine gewisse Höhenmetermenge schaffen, die ich noch nie gefahren habe. So, und wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben zum Beispiel abends angefangen, wir haben gesagt, wir fahren über Nacht, starten wir. War ziemlich dämlich, weil dann fehlt ja eigentlich die Schlafzeit. Ich war so müde, ich bin beim Bergabfahren eingeschlafen oder auch beim Bergauffahren eingeschlafen, dass ich zwischendurch mal eine halbe Stunde mich hingelegt habe und pennen musste. Ja, und dann habe ich mir gesagt, so, ich will über 5000 Höhenmeter fahren und dann habe ich auch aufgehört. Und wenn du das dann hochrechnest, ich weiß nicht, ich hätte dann keine Ahnung. Das wären dann, weiß ich nicht, nur 8 Stunden gewesen oder so, die ich noch hätte fahren müssen. Das, ja, gegangen wäre das sicherlich irgendwie. Aber was man sagen muss, prinzipiell finde ich ja dieses Everesting eigentlich cool. Aber was ich nicht cool finde, ist halt, du fährst halt die gleiche Strecke wieder runter. Also wenn du das nach diesen Regularien machst, die du raufgefahren bist.
Zermürbend, kann ich dir sagen. Und wir hatten auch Starkregen noch und das kam noch alles dazu. Kälte nachts, es ist Quälerei. Es ist echt nicht schön.
Thomas, du hast eben da etwas gesagt, was ich, was immer wieder passiert und das passiert auch jedem, bei jedem Wettkampf, den man macht. Du hast gerade gesagt, dem Daniel ging es dann nicht gut und dann hat er aufgehört. Ich meine, wenn ich so ein Everesting mache oder auch wenn ich mich in Willingen an die Startlinie stelle und ich fahre eine Mittelstrecke, meinetwegen auch eine Kurzstrecke, aber vor allem auch die Langstrecke, dann warte ich ja irgendwie im Prinzip nur drauf, dass es mir irgendwann nicht mehr gut geht, weil der Moment kommt ja zwangsläufig. Man kann ja nicht diese Distanz durchfahren und es geht einem die ganze Zeit gut. Das geht ja nicht. Es kommt irgendwann der Zeitpunkt, da geht es dir richtig scheiße. Aus welchen Gründen auch immer. Und ja, da muss man dann durch. Ne? Ich meine, der Jonas Deichmann, der wird auch nicht jeden Tag eitel Sonnenschein haben und dem wird es auch nicht immer gut gehen. Der wird noch ganz andere Probleme kriegen.
Ja,
und ich weiß ganz genau, nach 2000 Höhenmetern in Willingen am Samstag, da geht es mir auch nicht gut. Und dann kommen aber noch welche. Und ich weiß auch, ja, Transalp nach 80, 90, 100 Kilometern und es sind über 3000 Höhenmeter, da geht es mir irgendwann auch nicht gut, ob es heiß oder kalt ist. Irgendwie gehört das doch zu unserem Sport dazu, dass es einem irgendwann nicht mehr gut geht. Oder ist das bei euch anders? Habe ich da eine andere Wahrnehmung?
Genauso. Gehe ich 100% mit. Ist genauso. Ist immer.
Das ist so, aber ein Everesting ist, glaube ich, einfach nochmal was anderes. Es ist zermürbender. Also ich hätte da, für mich ist das nichts und deswegen bin ich auch so ruhig. Ich glaube, der wird da auch nicht auf die Idee kommen. Also da ist ein Mountain immer dasselbe, immer gleich hoch, gleich runter. Boah, nee, gar nicht. Also da kannst du...
Also schön ist, wenn du so ein paar Leute hast, die dann immer unten warten, meine Frau, mein Sohn, die waren ja die ganze Zeit da, ne? Also das ist schon schön. Du brauchst so ein bisschen Support, ne? Also da sind noch ein paar Freunde noch vorbeigekommen, die haben an der Strecke gestanden. Mein Papa stand da mal da. Also das ist schon wichtig. Dann kam ja noch Maren kam vorbei und haben noch viele Leute sind mit hochgefahren, so eine Zeit lang, ne? Klar, du bist auch viel alleine, aber so ein Support, der tut halt gut, ne? Und der hilft dir auch.
Das glaube ich.
Das wird dem Herrn Deichmann auch helfen, dass die Leute da mitfahren. Und ich weiß nicht, ob einer mitschwimmt, keine Ahnung.
Da schwimmen welche mit, ja. Da laufen welche mit und da fahren auch welche Rad mit. Ich glaube, an einem Tag waren das über 30 Radfahrer, die da hinter ihm hergefahren sind. Und das hilft ihm natürlich und das ist bestimmt auch cool. Deswegen, also wir drücken ihm natürlich auf alle Fälle alle Daumen, die wir haben und wünschen toi, toi, toi. Jonas, zieh durch und
bleib gesund.
Ganz wichtig, bleib vor allen Dingen gesund. Und vielleicht schafft es ja der ein oder andere von uns auch mal, dass wir da ihn auch ein Stück begleiten, auch wenn es von uns eine ganze Ecke weg ist.
Und Schildi, wir denken auf der Langstrecke definitiv dann an den Jonas irgendwann und dann sagen wir uns einfach, wir müssen es nur einmal machen an diesem Tag.
Korrekt.
Weil da wird es uns definitiv richtig. Auch scheiße gehen, ne? Logischerweise.
Das ist richtig. Ich meine, Wie ist es denn bei euch, wenn ihr bei so einem Marathon oder bei so einer längeren Strecke Runden fahren müsst? Also wenn man genau weiß, es kommt wieder das Gleiche in der nächsten oder in der übernächsten auch nochmal. Reini, du hast es ja auch gehabt jetzt in Aachen.
Ja.
Wie ist das denn bei euch so? Ich fahre ja lieber eine große, ist ne am allerbesten.
Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das ganz gut mit den Runden. Da weiß man, was kommt und wo der Anstieg ist und kann das besser einschätzen, als wenn man jetzt eine große Runde fährt und man weiß ja gar nicht, was kommt.
Aber du darfst Willingen sind halt ist eine große Runde. Ne? Du fährst halt nur zweimal durch. Du fährst halt nur zweimal am Ziel vorbei sozusagen.
Drei Runden,
ne?
Ja, also drei.
Du fährst genau. Ja nichts gleich. Bis auf ein kleines Stück, glaube ich. Ne?
Da freue ich mich auch drauf. Ja.
Da müssen wir vielleicht noch Folgendes zu sagen. Und da haben wir nämlich auch einen Fehler im letzten Podcast begangen, Schildi.
Okay.
Ja, ich hatte, bei meinem Fehler gebe ich hier ganz offen zu, früher ist es auch so gewesen, inzwischen ist es aber geändert. Man kann sich nicht mehr während des Rennens entscheiden, sondern man muss sich vorher anmelden, kleine Runde, mittlere Runde, große Runde und dann auch dafür, wo man sich angemeldet hat, das Ganze durchfahren. Früher war es tatsächlich so, man hat sich für den Marathon angemeldet und hat dann unterwegs entschieden, jo, ich fahre noch die zweite, jo, ich fahre noch die dritte oder ich fahre halt nach der ersten ins Ziel und wurde dann dementsprechend auch gewertet. Das ist nicht mehr so, sondern man hat sich vorentschieden. Fährt man nicht die Runde, für die man sich angemeldet hat, wird man disqualifiziert und kommt keine Wertung rein. Also das haben wir letztes Mal im Willing-Podcast falsch dargestellt, an dieser Stelle hiermit richtig gestellt.
Das war in Emmelshausen auch so. Also derjenige, der dann nach einer Runde ins Ziel gefahren ist, der wird ganz hinten in der Ergebnisliste reingeschrieben. Zwar mit der Zeit, die er für die eine Runde hatte, aber bei der langen Strecke, also der Julian Beifang, glaube ich, der hatte 2:30 oder 2:45 und der war halt eben dann letzter bei uns. Ja, weil er halt wahrscheinlich ins Ziel gefahren ist direkt.
Es ist ein super schönes Kaffeekränzchen hier. Wir haben, also es macht richtig Spaß. Wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Das werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Das heben wir uns auf. Aber eine Sache möchte ich gerne noch mit euch hier behandeln. Und zwar läuft ja gerade der Giro d'Italia und ich komme da drauf, weil ab und zu habe ich mal einen Blick dafür über und insbesondere bemerkenswert sind zwei Dinge, finde ich, aus unserer Sicht. Einmal die 17. Etappe, das war gestern, hat der Georg Steinhauser gewonnen, ein deutscher junger Fahrer mit 21 Jahren. Der hat das jetzt zwei oder dreimal schon probiert und hat bei anderen Etappen schon Attacken gesetzt. Das hat nie ganz geklappt, weil der Tadej Pogacar immer am Ende gegengehalten hat. Aber jetzt hat es geklappt, er hat die 17. Etappe gewonnen. Ja, dazu herzlichen Glückwunsch von uns. Ich finde das eine mega starke Leistung. Habt ihr es auch verfolgt?
Ja, ich habe das Rennen gesehen, aber also sagen wir mal, aus meinem Bauchgefühl raus, also klar, super Leistung, aber du hast gesehen, das Team vom Tadej Pogacar UAE ist nicht richtig gefahren, da ist Ineos die ganze Zeit gefahren. Hätten die den kriegen gewollt, dann hätte der Pogacar, hätte der den auch gekriegt, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube an dem Tag. Und
ja, aber es war ja schon so, dass er echt einen großen Vorsprung hatte. 3 Minuten.
Ja, klar, er hatte über 3 Minuten am Ende, genau, er hatte 3 Minuten.
Bevor die dann Gas gegeben haben, aber gut, ja. Wahrscheinlich ist das so, aber Pogacar hat ja auch gesagt, der ist super gefahren und ist ja, er ja klar. Auch und er hat so wirklich zweimal richtig heftig versucht, bei der Königsetappe war er auch kurz davor, ja. Da haben die nochmal ernst gemacht, diesmal haben sie ihn, ja dann sagen wir mal, gelassen, wobei ich glaube, das ist einfach, das war geil, wir haben endlich wieder einen schönen Kletterer, das ist doch toll, also das ist richtig schön anzusehen.
Das finde ich gerade so bewundernswert. Also, wenn du eine Etappe davor schon auf Platz 3 fährst, ne? Also da hast du ja schon viel investiert. Und dann eine Etappe später gewinnst du die Etappe. Das finde ich schon richtig krass, ne? Also, das ist schon wirklich eine tolle Leistung.
Ja, ist ein gutes Bild, was Bora da abgibt. Finde ich auch. Martinez, Platz 2. Sieht ja auch sehr gut aus und der Schachmann ist immer an seiner Seite, der gewinnt ja auch wieder an Form, sieht man so richtig, der grünt ja auch wieder durch, ist auch immer gut dabei, also es macht ein gutes Bild. Ich meine, gut, vor 2 Jahren haben sie gewonnen mit dem Hidley, aber ich finde, dieses Jahr, wenn Pogi nicht dabei wäre, ja, könnten sie es wieder gewinnen, aber gegen den ist ja nichts, kein Kraut gewachsen, das ist ja unglaublich.
Ja, der blanke Wahnsinn. Aber Reini, vielleicht ist es gerade falsch rübergekommen, aber Steinhäuser fährt nicht für Bora, der fährt für EF. Ja.
Nein, Entschuldigung. Ja. Nein, das wollte ich, also nein, das meinte ich, weiß ich, aber ich finde, Bora verkauft sich da ganz gut mit Schachmann, Martinez und der Geschichte. Und ich meine, Lipowitz, Florent ist ausgeschieden, der wäre auch noch vorne dabei gewesen, ist auch ein junger Fahrer, der im Moment echt top Qualität abliefert. Und natürlich ist Steinhauser bei IF. War jetzt falsch von mir. Dann soll ich rüberkommen.
Heute stand in der Presse Tadej Pogacar and the best of the rest.
Ja, ist ja so.
Also wer gestern gesehen hat, wo sie nach Gröden gefahren sind, Montepana hoch am Ende, also Fuß der Seiseralm dann und es hat den ganzen Tag geregnet. Also unfassbar. Also
denk mal, wie kalt das letztes Jahr am Start war, wo wir in dieses Unwetter reingekommen sind, wo sie die Etappe nicht gestartet haben bei der Transalp, ne?
Bombio.
Genau, die fahren den ganzen Tag durch dieses Wetter durch.
Wir haben 3 Minuten im Regen gestanden und haben uns dann unter einen Baum gestellt und sind schon fast erfroren umgefallen und die fahren den ganzen Tag, ne? Genau.
Ohne Handschuh fährt er und in kurz.
Ja, also das hat er aber nur den letzten Anstieg gemacht. Vorher war er auch gut eingepackt.
Ja, aber boah. Ja.
Aber genau das ist der zweite Punkt, den ich aus unserer Sicht, also aus uns Vierer Sicht jetzt hier ansprechen möchte und bemerkenswert finde, die Königsetappe. Da hatte nämlich der Steinhauser das auch schon probiert. Und die Königsetappe ging vom Gardasee, vom südlichen Gardasee, über Bormio und dann über Passo Foscagno nach Livigno und dann in Livigno nochmal einen Berg hoch. Und wir kennen diese Strecke, jedenfalls Bormio über den Passo Foscagno nach Livigno, weil wir die letztes Jahr bei der Transalp andersrum gefahren sind quasi. Der Passo Foscagno ist der Pass gewesen, den wir auf dem Trail nebenan gefahren sind und hatten einen super schönen, anstrengenden, aber mega guten Tag. Ich glaube, das war die dritte Etappe, die Schöne und das Ja, Livigno sowieso immer eine Reise wert, finde ich, für mich einer der schönsten Spots in den Alpen zum Mountainbiken. Und ich habe das gesehen und war gefesselt. Die sind nach Bormio rein, dann über Le Motte, da über diesen Foscagno hoch. Und Le Motte sind wir ja runtergekommen letztes Jahr auch. Ich habe mich sofort zurückversetzt gefühlt zur Transalp und habe in Gedanken, in Erinnerungen geschwelgt. Und fand das halt schön. Ich wollte das unbedingt hier mit euch nochmal nacherleben, ja, einfach.
Ja. So ging es mir auch, als ich das geguckt habe. Ich dachte, die Ecke, ja, müsste man jetzt sein mit besserem Wetter, wäre schon cool. Aber kannten wir ja wirklich alles dann. Ne?
Ja.
Also, das ist schön da, ja.
Also, genau, und da schon,
ist einfach eine geile Ecke. Also sehe ich genauso. Das ist zum Mountainbiken oder auch Rennradfahren, wie man gesehen hat, unglaublich.
Genau, wenn man sich nochmal die bloßen Streckendaten anguckt von dieser Königsetappe, 220 Kilometer, 5600 Höhenmeter, da fühle ich mich dann wieder an den Ötztaler erinnert, weil das sind so ähnliche, fast deckungsgleiche Werte. Und ja, die sind das, glaube ich, in 6 Stunden gefahren. Ne? Ich brauche ein bisschen, hätte ein bisschen länger gebraucht, aber ja, total geisteskrank.
Etwas länger.
Ja, dieses Jahr.
Vor allen Dingen wärst du am nächsten Tag nicht wieder aufs Rad gestiegen.
Ausrollen, nee. Vielleicht.
Ja, wahrscheinlich einfach. Nicht. Wahrscheinlich nicht. Dieses Jahr geht es wieder nach Bormio. Ich freue mich schon drauf. Also, da haben wir ja noch eine Rechnung offen, aber das haben wir auch schon behandelt, das Thema. Aber es passt hier gerade ganz gut rein. Also, die Vorfreude ist deutlich gestiegen. Die steigt ganz, ganz, ganz deutlich, ja.
Die steigt gerade, ja. Aber wir müssen noch ganz kurz über N+1 reden.
Die Technik-Ecke.
Technik-Ecke. Ding, 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 die Technik-Ecke.
Die Technik-Ecke.
Ich war in Mathe immer schon schlecht. Ich kenne die Formel N+1 nicht.
Der T-Racer hat zugeschlagen, ne?
Also Thomas und ich, wir befruchten uns in unseren Gesprächen hier immer gegenseitig. Und brüten dann irgendwelche Eier aus, die wir gelegt haben. Und es hat längere Zeit in mir gearbeitet.
Eigentlich nicht.
Gearbeitet und du hast es vorgemacht, ich habe es jetzt nachgemacht. Ich habe da so eine E-Mail geschrieben und dann hat der geantwortet. Und dann habe ich noch eine E-Mail geschrieben, hat der wieder geantwortet. Und dann hat er eine Frage gestellt und habe ich ihm eine Antwort gegeben. Und dann bin ich hingefahren und habe meinen neuen Rahmen abgeholt. Also ganz einfache Geschichte, Nikolai Saturn.
Ja, Schildi weiß schon. Ne?
Ja. Ach, im Ernst? Das ist super. Ja, das war toll. Ja, geil. Also ich bin mit diesen E-Mails mitgegangen, bis dass du gesagt hast, du hast einen Rahmen bestellt. Also bis dahin war alles klar,
mit
Antworten, Fragen und Antworten.
War das normal. Ein Angebot und das haben wir dann so ein bisschen gedealt und jetzt sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Jetzt habe ich da diesen Rahmen hängen und stelle fest, die Anbauteile passen alle nicht dran, die ich so rumliegen habe, weil das natürlich wieder Maße sind.
Natürlich nicht.
Genau. Und ja, jetzt habe ich was zu tun. Ne? Also eine Teileliste ist erstellt und Thomas und ich müssen jetzt überlegen, ob wir mit dem Hardtail am Eier Transalp teilnehmen oder mit dem Ghost Fully oder mit dem Saturn. Das wissen wir jetzt noch.
Weil wir haben ja gesagt, wir fahren mit dem gleichen
Rad. Moment, Thomas, da fehlt doch noch ein Rad.
Fehlt noch eins?
Ja. Ach, Moment.
Ja, das geht das aber nicht, weil ich das nicht habe. Aber da reicht das Kleingedruckte nicht für. Da müsste ich Schwarzgeld drucken.
Ja, also ist nicht das aktuelle Modell, ist das Vorgängermodell. Schleiche ich aber tatsächlich schon lange drum rum um den Rahmen. Der ist schon ziemlich lange inseriert gewesen. Und jetzt habe ich mir einfach mal ein Herz gefasst, nachdem die Kosten für die Autoinspektion nicht so hoch waren, wie veranschlagt. Und hatte ich ein bisschen was über.
Weiß der Rest der Familie das schon, oder?
Ja, also da bin ich ganz transparent, als ich den aus dem Auto geladen habe und gefragt wurde, was ist das, habe ich gesagt, naja.
Ein Rahmen.
Ich habe mich
aus der Werkstatt abgeholt.
Hatte mich mit Thomas auch über dieses Rad schon ein bisschen ausgetauscht, als wir zuletzt mal telefoniert hatten. Und es ist halt eben ein zeitloses Fahrrad, ne? Ein zeitloser Rahmen. Das muss man ganz klar sagen.
Wir haben heute festgestellt, oder der T-Racer hat festgestellt, dass die Geometrie sehr ähnlich zu seinem Specialized ist. Ne? Und wenn man dann mal überlegt, von wann dieser Rahmen ist, ne?
Genau.
Der ist von 2018, also das Modell, das ursprüngliche Modell. Ne? Die sind, also Nikola ist 2018 schon mit der Geometrie so progressiv gewesen, das ist echt schon cool.
Ich bin ja ganz alter Nikolai-Fan. Ich habe schon wirklich viele, viele Modelle gefahren über die letzten 20 Jahre und habe auch noch ein Helios 29er. Das erste 29er, was Nikola je gebaut hat, das habe ich noch im Keller stehen, ist allerdings überholungsbedürftig, bin das aber immer gerne gefahren. Aber es ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Es ist eigentlich von den Geometriedaten wirklich quasi unfahrbar. Also extrem kurzes Oberrohr, 72 Grad Lenkwinkel. Also wenn man sich da jetzt draufsetzt, es ist quasi unfahrbar. Aber das war halt damals so. Das ist von 2011. Ja. Und ich bin da ganz viele Rennen mitgefahren, auch in den Alpen, am Gardasee, überall. Ja. Aber durch diese Entwicklung, diese geometrische Entwicklung, die jetzt die letzten 10 Jahre so erfolgt ist, jetzt nochmal zurückgehen auf dieses Rad ist wirklich, ist wie eine Krücke, ne?
Also ganz vergessen. Da hast du keinen Spaß dran. Wirklich. Das ist das Problem.
Nee, hast du nicht.
Es macht keinen Spaß mehr. Wenn du die modernen Räder gefahren bist, das ist so.
Ich habe Hardtails gehabt, ich habe Fullies gehabt, alles von Nikola. Ich war immer zufrieden. Immer, immer. Also jetzt so ein bisschen Werbeveranstaltung, aber es kann man einfach so sagen, die sind hier lokal, sind 30 Kilometer von mir weg, ist Mehle, wo der seinen Sitz hat und sind immer ansprechbar, kann man auch hinfahren. Und ich habe niemals in all den Jahren irgendwelche technischen Bugs gehabt an den Dingern, ohne Scheiß. Ja. Irgendwann mal Lager getauscht, klar, aber eigentlich braucht man es auch nicht, weil die laufen einfach und das letzte bin ich über 10 Jahre gefahren und das Helios, was ich jetzt hier habe, ja, ist jetzt auch schon 13 Jahre alt. Es steht da jetzt seit mehreren Jahren, aber technisch ist da nichts dran, ne? Also, astral.
Ganz klar.
Deswegen, ich habe mit Jens gestern telefoniert, der ist ja auch Nikolai-Fan der ersten Stunde und der war auch am Überlegen und jetzt habe ich eine neidisch gemacht.
Das glaube ich.
Jens kauft sich aber das Neue.
Natürlich, das Neue kaufen, genau, natürlich.
Aber es wäre schon cool, wenn ihr beiden dann wirklich auf dem Rad bei der Bike Transalp fahren würdet. Das wäre ein Highlight.
Die Motivation, genau, das war ein Teil der Motivation, die ich hatte, da zu investieren. Der andere Teil ist ganz klar, und das muss ich auch herausstellen, die sind natürlich im Vergleich zu einem Carbon-Bike wie das S-Works oder auch wie die Ghost, die wir haben, ein bisschen schwerer, deutlich schwerer, kann man sagen, aber die sind absolut bombproof. Das, was mir letztes Jahr bei der Bike Transalp passiert ist, dass da irgendwo irgendeine Schraube abreißt, wird mit dem Nikolai nicht passieren, egal wie hart man damit fährt. Mhm. Die funktionieren immer. Also,
was heißt denn schwerer?
Der Rahmen wiegt jetzt, so wie ich ihn da habe, in Größe XL mit dem Steuersatz, der ist drin, die Steckachse hinten hat drin gesteckt, die Sattelklemme ist dran und der Dämpfer ist drin, 3350 Gramm. Gut. Gewogen gestern. So, das ist ein Kilo mehr als ein vergleichbares Rad aus einem anderen Material. Ne? Das muss man einfach wissen. Aber ja.
Aber du musst bedenken, alle neuen Räder werden schwerer. Das ist so. Alle Fullies werden alle, es wird alles schwerer. Ne, da kann Carbon sein, so viel es will. Breite Felgen, die Reifen werden breiter.
Mehr Federweg.
Also ein Fully unter 10 Kilo. Also so von der Stange wird es schon schwierig, wenn du nicht über 10.000 Euro ausgeben willst.
Und vor allen Dingen in der Größe. Du musst immer die Größe in der Größe
deshalb
betrachten.
Deshalb Gewicht.
In M kriegst du es vielleicht noch hin.
Gewicht ist absolut relativ, finde ich. Das Rad wird auch nicht 16 Kilo wiegen. Ne?
Nein, das wird es nicht wiegen.
Es
hat aber einen ganz entscheidenden Nachteil. Also einen Nachteil hat es wirklich.
Nur eine Flasche?
Ein
Trinkrucksack.
Okay, ja, das aber das würde ich jetzt nicht als extrem Nachteil
Du fährst Trinkrucksack, ne?
Ja, dann schon. Ja, okay. Aber du kriegst hinten nur 2,25er Reifen rein. Mehr geht nicht. Der Hinterbau ist zu eng. Das haben sie bei dem neueren Modell weitergemacht. Da würde auch ein 2,4er reingehen, aber das Modell hat dieses Nadelöhr hinten. Und zwar nicht unten am Yoke, sondern oben an den Sattelstreben.
Moment, ich hab das jetzt falsch verstanden. Wie breit passt da rein?
2,25.
Ach, so
reicht aber dicke, Thomas. Bin noch nie in anderen Reifen gefahren.
Ja.
Weiter noch nie. Passt
also,
schon.
Also ich muss ja jetzt auch sagen, ich bin mit dem Ding ja jetzt auch schon mehrfach gefahren und mal ganz ehrlich, ob hinten ein 225er oder ein 24er drin ist, wenn ich mit dem anderen Rad fahre, den Unterschied weiß man, weil der Reifen hinten drin ist. Wenn dir das keiner sagen würde, würde man das meiner Ansicht nach beim Fahren nicht merken.
Ist auch meine Meinung.
Du hast aber. Ja, okay. Werden wir, ja, ich werde es ausprobieren. Hinten
vorne sei mal dahingestellt.
Ja, ich sehe das aber genauso. Hinten, wenn du aber wirklich hart mit dem Luftdruck spielen würdest, so an Grenzen gehen würdest, wo du man wüsste, das würde noch funktionieren, dann würde es einen Unterschied, glaube ich,
machen. Ja.
Aber das machen wir natürlich nicht, weil gerade bei der Transalp machst du es schon gar nicht, weil du da auf Sicherheit gehst. Aber wenn du das, na, da würde ich jetzt, das würde ich nicht ganz so unterschreiben, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich spiele tatsächlich auch mit dem Gedanken, hinten dann eine Reifenwurst reinzumachen, damit man eben hinten diese Durchschläge bei den. Ich glaube schon, dass der 225er Reifen eher zu Durchschlägen neigt als ein 24er.
Ja, das glaube ich auch.
Einfach, weil das Volumen kleiner ist. Du musst mehr Luft reinpumpen, dadurch ist er natürlich härter und grippt wieder anders. Also das ist schon nachteilig, glaube ich. Aber das könnte man vielleicht durch so eine Reifenwurst rein. Du hast mich überzeugt.
Das finde ich schön. Hoffe ich, dass das die richtige
genau. war. Die Argumente, über die wir diskutiert haben, das müssen wir vielleicht hier gleich nochmal aufklären, gebracht hast, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, ganz ehrlich. Die Erfahrung habe ich auch einfach noch nicht gemacht, aber es ist schon plausibel.
Also ich kann ja mal kurz meine Erfahrungen sprechen. Also ich habe das jetzt ja zweimal erlebt oder sogar dreimal, dass ich wirklich einen Durchschlag hatte. Und wenn du einmal, du hast erst ein Loch und dann fährst du ja weiter, wenn du ein Trail runterfährst mit einer Geschwindigkeit und dann schlägt es ja nochmal irgendwo zwischen Felge, also auf die Felge richtig drauf. Und dann hast du meistens direkt an der Felge noch ein zweites Loch im Reifen. Und das kriegst du meistens nicht mehr dicht. Das erste kriegst du noch dicht, weil das ja nur irgendwie ein kleiner Einstich ist durch einen Stein, eine Spitze, was weiß ich. Aber wenn du dann weiterfährst, gibt es ja nochmal einen richtigen Schlag und da hast du meistens ein Problem. Und das kriegst du mit so einem Reifen in Lane nicht. Da hast du nur ein im Normalfall nur ein Loch und nicht zwei. Das ist, und das Wichtigste bei KBG ist mir passiert, ist die Felge dann kaputt gewesen. In Polen ist es mir auch schon mal passiert, die Felge würde dann überleben. Das kann ich aber noch nicht bestätigen, weil ich es noch nicht erlebt habe, mit dem Inlay. Nur ohne Inlay hatte ich halt zweimal schon eine kaputte Felge.
Ja, also die Situation hatte ich so auch noch nicht erlebt, aber es ist plausibel, weil meistens ist es so gewesen, man hat so einen Schleicher, ne? Und dann irgendwann merkst du, irgendwie fährt das Fahrrad komisch. Und dann guckst du mal und dann merkst du, oh scheiße, hinten geht die Luft langsam raus. Aber so wie du es schilderst, du hast irgendwo im Trail ein Cut drin oder was, die Luft geht relativ schnell raus und dann kommt der nächste Schlag auf die Felge und dann ist der Reifen, hat da diese Snake Bites, ne? Genau. So, die kriegst du an der Seitenflanke natürlich mit einer Wurst tatsächlich nicht dicht. So, und wenn du ganz Pech hast, ist die Felge kaputt. Das würde man wahrscheinlich vermeiden. Und um auf die 225er zurückzukommen, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht da so ein bisschen hilft auch. Das probiere ich vielleicht mal aus.
Kann ich mir auch vorstellen. Man muss aber jetzt noch eins dazu sagen, wenn man so ein Inlay drin hat, ist es sehr schwer, den Reifen rauf oder runter zu kriegen.
Ja.
Also es hat nicht nur Vorteile, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Nicht, dass jetzt jeder sich ein Inlay reinzieht und meint, das ist alles toll. Den Reifen dann da runter zu kriegen unterwegs, habe ich noch nicht probiert, möchte ich auch nicht probieren.
Gut, wenn du einen Schlauch reinmachen müsstest, ne? Zum Beispiel.
Genau, gar nichts mehr wenn du einen Schlauch reinmachen müsstest, nur dann. Ja. Wenn du natürlich.
Wir haben es ja bei Ralf gesehen, ne?
Ja, genau, wir hatten jetzt die Situation bei dem Team-Event. Hatte Ralf hinten einen Plattfuß und hat tatsächlich auch so eine Wurst hinten drin gehabt, so ein Hartschaum oder was das ist. Und wir haben den Reifen mit drei Leuten und sechs Händen dann darunter gewirkt, weil natürlich diese Wurst von innen gegen die Reifenflanke drückt und die dann im Felgenbett festklammert quasi, ne? Und ohne Reifenheber war da nichts zu machen.
Man muss jetzt aber dazu sagen, dass was Ralf hatte, das vor 3 Jahren das letzte Mal da mich
Das stimmt.
Das jetzt mal zur Verteidigung vom Inlay und von allen. Ne?
Er wollte sein gutes Fahrrad nicht bei unserer Radtour dreckig machen und hat dann seine alte Chaise genommen da, die er seit 5 Jahren nicht benutzt hat. Und da war dann halt keine Milch mehr drin. Und irgendwann war dann mal die Luft raus.
Klar.
Genau.
Das ist klar. Ja,
Ralf, so kennen wir ihn. Ralf, verzeih uns an dieser Stelle, aber du hast wieder für Erheiterung gesorgt.
Liebe Grüße, Ralf, liebe Grüße.
Im technischen Bereich, aber es ist ja immer wieder alles gut. Es ist immer wieder gut gegangen, ne? Also von daher.
Ja, es ist gut gegangen und alle brauchten an dem Moment sowieso eine Pause.
Ja, also genau.
War das schon, ja, bis auf die Fliegen, die gestört haben oder Mücken, was das war.
Technik-Ecke, was habt ihr noch am Start? Schildi, was gibt's Neues?
Eigentlich nichts. Ich werde jetzt in Willingen auf meinem Pulli fahren. Das muss ja auch nochmal bewegt werden. Und habe da jetzt auch komplett Maxxis-Bereifung drauf. Das ist neu. Die guten 9-Series-Laufräder werden jetzt nochmal bewegt. Das ist ja leider wieder mal so ein Cannondale-Problem, dass das neueste Hardtail von Cannondale, was ich erfahre, hinten keinen Versatz mehr eingespeicht hat in den Laufrädern. Das Fully aber schon noch. Und schon kannst du nicht mehr die Laufräder tauschen. Das ist einfach ärgerlich. Wenn man dann sowas macht, die Idee war gut, sollte man auch dabei bleiben. Da wird sich so mancher Cannondale-Fahrer auch geärgert haben. Ich weiß nicht, wie es bei dem ganz neuen Fully aussieht, aber ich denke mal, die gehen wieder zurück auf die normalen Laufräder, damit jeder normale Mensch auch seinen Laufradsatz reinmachen kann.
Weg
von
der AI.
Ja, genau.
Schildi, die sind weg von der AI bei den neuen.
Auch bei den neuen Fullies?
Neuen Sachen, ja,
ja, okay. Ja.
Und irgendwann haben sie auch wieder richtige
Gabel. Gab es mega. Cool jetzt. Aber, ne, ansonsten gibt es bei mir.
Schildi, sag uns noch, welche Reifen du fährst, vorne, hinten.
Wie heißt denn der noch? Der.
Recon
genau,
Race fährst
genau,
du,
danke,
vorne
Thomas,
und hinten.
Ja, danke. Genau, vorne und hinten.
Bitte.
Genau.
13 Max Speed in 2,2.
Danke, korrekt. Jetzt habe ich es auch wieder. Ja, jetzt ist es wieder da. Ja, das ist
sehr
er.
Schön, sehr schön.
Was ich aber allerdings feststellen musste bei den Maxes, ich konnte eigentlich die Schwalbereifen mit meiner Pumpe aufpumpen. Die waren zwar zum Draufmontieren wesentlich schwerer, nur mit Montiereisen, aber hier die Maxes konnte man halt von Hand drauf machen. Das war erstmal super, aber mit einer normalen Luftpumpe keine Chance. Weil natürlich der Reifen nicht so dicht. Mit einer normalen Standpumpe. Keine Chance.
Ja.
Ich habe sogar ein Spannbuch drum gemacht.
Echt?
Ja, nichts zu machen. Dann bin ich in die Firma gefahren, einmal Druckluft, bum, bum. War er natürlich.
Das ist komisch. Also bei mir klappt das mit Standpumpe. Ich habe auch die 9-Swell-Felgen jetzt und das hat problemlos ohne irgendwelche Seife oder Wasser, sondern draufgeschmissen, die Reifen aufgepumpt. Pop, war er drin, fertig.
Naja, also draufmontieren war ohne Probleme. Von Hand. Konntest du von Hand drauf machen. Mhm. Aber aufpumpen ging da nicht, auch wenn ich nach außen gezogen habe, versucht so weit wie möglich und Spanngurt drum, nix, die Luft ging einfach so wieder weg. Keine Chance, war einfach nicht eng genug. Das, aber ja, wie gesagt, mit Druckluft, ohne Probleme, pop, pop, war er da. Ne?
Thomas, Hammerhead Karo 3, ich weiß, dass du Fan bist. Hast du schon zugeschlagen?
Ja, aber Hammerhead ist ja nicht mehr Hammerhead, Swam hat ja Hammerhead gekauft. Damit hat sich da viel geändert, ist für Freaks des SRAM-Universums, des elektrifizierten SRAM-Universums wahrscheinlich ein absolutes Muss demnächst,
ja,
weil die ganze Federungssteuerung und alles man darüber abrufen kann. Generell
Karo, hast du eine schon?
Ja,
hast du eine schon?
Hä?
Hast du eine schon?
Was habe ich schon?
Ob du ihn schon gekauft hast?
Nein, ich werde mir den Karo 3 auch nicht
so
holen. Den Karo 2 hatte ich ja gewonnen, den habe ich ja verkauft und ich bin ja wieder zu Garmin zurückgewechselt. Von Wahoo zu Hammerhead und dann wieder zu Garmin zurückgewechselt sozusagen.
Und sonst gibt's aber, was hast du? Was gibt's Neues?
Ich habe nichts Neues. Ich hab,
hör auf.
Nee, das ist neu.
Ich habe nichts Neues.
Das ist aber ganz neu.
Also bei mir ist ja, also N plus 1 geht jetzt nicht mehr. Ich habe nicht mehr Platz für Räder. Und ich habe mir jetzt, aber ich habe mir ein eisernes Ziel genommen. Ich schraube ja immer gern hin und her, aber ich wollte jetzt endlich mal das Ziel erreichen, dass meine 3 Mountainbikes alle fahrbereit da stehen und ich nur die rausnehmen muss und nicht noch was hin und her schrauben, wenn ich dann mit einem anderen
fahre. Wäre der ideale
möchte.
Fall.
Das glaube ich nicht.
Hat sich aber wieder so ein bisschen schwierig gestaltet. Also es muss demnächst doch noch mal irgendwie.
Das kann nicht funktionieren.
Nein, nein, nein. Nee, kann auch nicht so ganz, weil ich wollte den einen Lenker von da nach da bauen und dann habe ich festgestellt, dass der Lenker, dass dann der die Bremsleitung leider zu kurz war, also musste ich wieder rumtricksen, dann habe ich dabei festgestellt, dass der Carbonlenker jetzt so nach 6 Jahren sich irgendwie an der Klemmstelle, also der war nicht so hundertprozentig, habe ich den festgezogen, der war noch so, an alle 4 Schrauben waren noch so ein bisschen locker, sodass man den Lenker im Vorbau drehen kann. Und dann drehte ich den und denke, eigentlich so ein Lenker ja rund an der Klemmstelle. Und der drehte sich aber so auf der einen Seite so ein bisschen leichter, dann wurde er wieder fest und dann wurde er wieder leichter. Habe ich gedacht, das ist aber komisch. Dann habe ich den mal auseinandergebaut, dann sah ich, dass der Carbonlenker im Carbon sich so an der Klemmstelle so aufgeworfen hat, so ein bisschen, ne? Da habe ich mir gedacht, ist ja ganz gut. Ab und zu sollte man auch mal hin und her schrauben. Dann sieht man auch mal, dass man vielleicht so einen Lenker vielleicht doch irgendwann mal austauschen sollte.
Ja,
ja. Ja, wenn der gekerbt ist, bloß weg damit.
Ich weiß nicht, ob er wirklich, also er ist zumindest so ein bisschen aufgestaucht. Vielleicht ist es auch nur das äußere Carbonlaminat. Aber ich werde den nicht mehr fahren, um Gottes Willen.
Ich habe auch noch ein Lenkerthema. Wir haben ja unseren Freund Björn, den ihr ja alle kennt aus dem Verein. Der ist ja so ein Lenkerfetischist. Also der kauft sich ja eigentlich jede Woche einen neuen Lenker und dann passt er nicht. Dann verkauft er den wieder.
Echt?
Und dann hat er, und dann hat er einen bei mir liegen lassen. Er hat gesagt, guck mal, das sieht doch cool aus, der könnte zu dir passen. Das ist ein Gravel-Lenker von Rose. Richtig geiles Teil. Da habe ich den aufgebaut und finde ich so geil. Ich will den nicht wieder abbauen. Ich habe Björn das noch gar nicht erzählt, dass ich den vielleicht haben will, weil ich muss ja sagen, dass der scheiße ist, damit ich den billig
von natürlich, ihm kriege. Natürlich, der ist nix,
Der ist total nix. Scheiße, den nehme ich dir nur ab, weil
du sowieso muss
ich
ja eh weg.
Hast, werde ich ihm sagen. Aber der also ist
ich denke, der Björn macht das nur im Mountainbike-Bereich, macht er das auch genauso. Auf seinem
und wenn,
also der kauft also dann 2 Lenker jede Woche, genau. Weil er muss ja auch Mountainbike-Lenker und Gravel-Lenker
kaufen. Aber der ist richtig geil, der Lenker. Oben, der ist total schmal, 38 oben und geht dann ein bisschen schräg, also nach unten und ist nochmal, muss man sich angucken, kann man so gar nicht erzählen. Richtig cooles
mit Flair? Ding.
Fährt sich top.
Mit Flair? Fährt sich ist er top. Ausgestellt?
Ja, klar. Okay. Ja, mit Flair und ein bisschen der geht so ein bisschen auch nach oben, damit man richtig schön graveln oben noch packen kann, ein bisschen höher und dann muss man gucken, den kann man super greifen, kannst auch super bremsen, also kannst du überall greifen und kannst wunderbar die Bremsen bedienen. Hammerteil. Richtig gutes Ding.
Weißt du, wie der heißt?
Nee, weiß ich nicht. Echt nicht. Also es gab auf dem neuen Rose drauf, die haben ja neue Gravel, Breakroad FF heißen die ja,
das Mega sind
Race Gravel Bikes.
Ja, schönes Fahrrad.
Genau. Ja. Und da haben die diesen Lenker drauf in verschiedenen Breiten und Björn, das ist jetzt der schmalste.
Ist das so einer mit Vorbau dran? So One Piece?
Genau. Mit Vorbau.
Ach so, die sind das. Ja, ich habe gerade hier mal geguckt. Die, das sind die ganz günstigen. Okay.
Ja, das sind ja. Genau. Die kosten
nicht viel. Okay, also 350 Euro.
Ja, neu. Aber wir müssen ja noch verhandeln. Ja.
Wow. Und warum hat er den bei dir vergessen?
Nein, den hat er weiß ja, dass ich auch einen neuen Lenker haben wollte, also einen schmaleren auf meinem Gravelbike. Und er hatte sich den gekauft und ihm passt der nicht.
Ach so.
Und dann hat er den bei mir im Keller hingelegt, sagt, guck mal, hier kannst du dir mal anschauen.
Der Björn, der
hat so schmale
Schultern, dass der 38er noch zu breit ist.
Ja, du weißt doch, Thomas, da mit dem Körper, weißt du doch, so viel ist da nicht. Der ist nicht viel.
Der ist zu kurz oder zu lang, ist
ach so,
der.
Okay.
Also nicht zu, die Breite ist, und das ist wohl das Problem.
Ja, gibt es den 90 und 100 irgendwie, ne? Ja.
Nee, gibt es 90, 100, 110, glaube ich sogar auch.
Länger sowieso noch, klar, aber die.
Also Björn, wir reden hier gerade über dich und ich weiß auch, der Björn hat einen Kleinanzeigen-Account und da sind regelmäßig ganz, ganz tolle Sachen eingestellt. Also wer da mal ein bisschen stöbern möchte, der kann dann vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen.
Da findet man immer einen Lenker.
Ja.
Immer.
Oder eine Gabel oder irgendwas.
Oder, genau.
Also in Cockpit-Fragen war auch Björn meine erste Anlaufstelle. Das gebe ich zu.
Das ist so. Das muss auch so sein. Das macht Sinn, weil wirklich, der hat alle ausprobiert. Ich glaube, jeder hat vom Björn Lenker, oder? Thomas, du hast auch vom Björn Lenker, meine ich.
Ich habe, ich habe einen Mountainbike-Lenker vom Björn,
Was war das denn noch von?
Das war, den er zu seinem Rad, wie heißt denn?
Arc 8, genau.
Ja, von Arc 8.
Basler Stab.
Basler Stab, genau, der Basler Stab. Björn kaufte sich den Basler Stab und sagte,
auch ein billiges
Teil. Auch so ein günstiges Teil, ja.
Ich musste mir den in 50 nochmal kaufen, der kurze war zu kurz. Aber das ist schon, ich glaube, das ist schon drei Lenker vorher gewesen.
Ja, also. Also 4 Wochen her. Genau.
Okay. Oh, dem Björn klingeln jetzt.
Ja,
die
liebe
Ohren.
Grüße.
Ja, ja, genau.
Wir lieben dich.
Ja, Björn, Spaß muss sein, Björn. Mach weiter so. Sogar.
Kauf dir viele Lenker damit. Ich brauche einen neuen, Björn.
Da gibt es bestimmt auch so ein Lenkerfutteral, wo man so mehrere reinstecken kann und dann kann man die so wie so in so einen Angelkoffer.
Ja.
Genau. Ja, der Björn nimmt seinen Lenkerfetisch. Ne?
Schön, Leute, schön.
So, jetzt haben wir mit Gravel angefangen, haben mit Fui aufgehört, Gott. Eigentlich, ja. mit Reinis Lenker-Einwurf über Björn noch.
Ja, wir hören jetzt ich glaub, auch
wir
auf.
Sind
ich
jetzt,
glaube, wir hören
ja.
jetzt auch auf.
Ja, sehr weit, ne?
Jetzt kommen wir noch weiter ja. ins Gravel-Geschäft. Lass uns aufhören.
Ja. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann Dankeschön. Wir bedanken uns dafür. Wir hoffen, dass die Tonqualität diesmal wieder ein annehmbares Niveau hat. Ich hoffe, unsere Themen haben euch gefallen und wenn ihr selbst mal Themenvorschläge habt, was ihr von uns bearbeitet haben wollt, schreibt uns, was euch gefällt, schreibt uns, was wir vielleicht besser machen können. Wir freuen uns auf euer Feedback und ja, ihr habt gehört, wir hatten viel Spaß heute. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen mit euch dreien. Danke Schildi, danke Thomas, danke Reini und ja, ich garantiere euch, wir hören uns wieder. Und dann macht's erstmal gut.
Auf Wiedersehen.
Tschö.
Ciao.
Tschö.
So. Och, bestimmt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.